Hallo zusammen, hier ist Erik. Bevor es mit der Folge losgeht, ein rascher Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt, und zwar ob nun den Weltwach-Podcast oder auch unsere anderen Shows, Reiseflops, Tierisch oder auch die Weltwach-Klangreise, und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder wenn ihr auch einfach nicht genug Weltwach bekommen könnt, für all diese Fälle habe ich gute Nachrichten für euch. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich spreche vom Weltwach Supporters Club. Als Mitglied des Weltwach Supporters Clubs erhaltet ihr Zugriff auf die regulären Folgen des Weltwach Podcasts, und zwar ohne Werbung unserer Sponsoren. Und ihr erhaltet ab dem zweiten Paket Zugriff auf sämtliche Folgen von mittlerweile ganzen 3 exklusiven Showformaten. Erstens der Klassiker Weltwach Plus. Mittlerweile haben wir da viele Dutzend Folgen mit Weltwachfreunden wie Christine Thürmer, Andreas Altmann, Michael Martin und so weiter, aber auch mit vielen Gästen, die ihr noch nicht aus der regulären Show kennt. Das zweite Exklusivformat ist Weltwach Extrem. Hier erzählen unsere Gäste von ihren denkwürdigsten, das heißt also schönsten, gefährlichsten, furchtbarsten und so weiter, Momenten unterwegs. Mehrere Supporter haben uns auch schon gemailt, dass das definitiv ihr neues Lieblings-Weltwach-Format ist. Das freut mich natürlich sehr. Und schließlich unser drittes Exklusivformat, Weltwach Backstage. Hier geben wir vom Weltwach-Team euch einen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr auf weltwach.de unter Supporters Club. Dort erklären wir, wie ihr über die Plattform Steady eine Mitgliedschaft abschließen könnt und wie ihr Zugriff auf euren exklusiven Supporter-Podcast-Feed erhaltet, mit dem ihr dann die werbefreien und auch die Bonusfolgen hören könnt. Und wenn ihr zum Podcast hören Spotify benutzt, dann könnt ihr auch gern einfach in der Spotify-App nach Weltwach Supporters Club suchen und dort direkt eine Mitgliedschaft abschließen. Ihr werdet dann zu Steady weitergeleitet. Ist ganz einfach. All das gibt es, wie gesagt, übersichtlich auf weltwach.de unter Supporters Club. Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Herzen. Ihr tragt mit dazu bei, unsere Arbeit zu ermöglichen, und wir werden uns weiterhin darum bemühen, euch im Gegenzug fantastische, exklusive Zusatzinhalte anzubieten für noch mehr Weltwach, noch mehr Abenteuer, noch mehr Reiselust und noch mehr Wissen über unseren faszinierenden Planeten. Dankeschön.
Unter anderem haben wir halt gelernt, dass wenn wir uns was Irrsinniges vornehmen, und zwar nicht nur die 1000 Kilometer, die gemacht werden müssen, sondern auch zusammen die zu machen, gut zu machen und glücklich da rauszugehen und zu sagen, wir haben das richtig gemacht, wir haben eine richtig gute Zeit gehabt. Dass uns das gelungen ist, das ist eigentlich das Wichtige. Man tut es dann so mit der Zeit als so selbstverständlich, aber es war begnadet schön.
Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Tausend Kilometer durch die Wüste laufen. Ein außergewöhnliches Geburtstagsgeschenk für ein außergewöhnliches Paar. Die Extremläufer Tanja Schönborn und Raphael Fuchsgruber waren wieder unterwegs. In Episode 121 von Weltwach, da haben sie uns bereits von ihren Laufanfängen berichtet und davon, welche Bedeutung das Laufen in ihrem Leben hat. Und in Weltwach Plus Episode 41 gab es dann ein Update von den beiden. Und bei dieser Gelegenheit verrieten sie uns exklusiv und das allererste Mal überhaupt, welches Projekt sie sich als nächstes vorgenommen hatten. Und das war eben jener 1000 Kilometer Lauf durch die Wüste, durch Namibia. Ja, und mittlerweile haben sie diesen, ja, ich hätte fast gesagt verrückten, aber ich sage mal lieber ehrgeizigen Plan verwirklicht. Zu ihrem gemeinsamen 100. Geburtstag brachen sie auf in die Namib-Wüste und legten dort einen ganz besonderen Ultralauf hin. Bevor sie uns von diesem extremen Outdoor-Abenteuer erzählen, gibt es noch einen kurzen Gruß von unserem Sponsor dieser Folge, und das ist passenderweise bergfreunde.de. Das ist ein Outdoor-Online-Shop, und zwar für sämtliche Outdoor-Aktivitäten, die jedenfalls ich mir so vorstellen kann, von bis zu 900 Marken. Also ihr merkt schon, wie bei Tanja und Raphael steht auch bei den Bergfreunden das Thema Outdoor an allererster Stelle. Das Team hinter dem Shop ist selbst komplett Bergsport und Outdoor begeistert. Ein paar von ihnen sind sogar selbst Trailrunning-Läufer und beraten auch im Kundenservice. Solltet ihr durch mein Gespräch mit Tanja und Raphael also Lust bekommen, selbst ein bisschen mehr das Laufbein zu schwingen und dazu beispielsweise Trailrunning-Schuhe oder andere Kleidung benötigen, dann seid ihr bei den Bergfreunden bestens aufgehoben. Egal, ob ihr euch so große Ziele setzt wie einen Wüstenlauf oder das Ganze auf einem etwas gemächlicheren Niveau angeht. Für Weltwach-Hörerinnen und Hörer bietet bergfreunde.de bis zum 15.01.22 10% Rabatt auf den Einkauf im Shop. Gebt dazu einfach den Code WELTWACH21 im Warenkorb ein und beachtet dabei auch die Gutscheinbedingungen, die stehen in den Shownotes. Also noch einmal, den Shop findet ihr auf bergfreunde.de, der Code lautet WELTWACH21. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Gespräch mit Tanja Schönenborn und Raphael Fuchsgruber. Ab nach Namibia.
Die Sekunde, in der Tanja zusammensackt, ist heftig für mich. Stell dir eine Marionette im Puppentheater vor. Gerade noch voll in Aktion und dann schneidet eine Schere alle Fäden durch. Rums. Mir kommt in dem Moment die Frage, wie wird es weitergehen? Machen wir uns nichts vor. 1000 Kilometer durch die Wüste, das ist nicht mal eben so eine kleine Geburtstagsparty. Das ist schon eher ein wildes Rockkonzert. 60 Kilometer am Tag, an 17 aufeinanderfolgenden Tagen, in der Wüste, in Hitze, Wind und Sand. Mir ist nicht bekannt, dass das überhaupt schon mal ein Liebespaar versucht hat. Bruno spricht mit Tanja, als sie wieder die Augen öffnet und ich halte ihre Hand.
Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Tanja, und herzlich willkommen, lieber Raphael. Schön, dass ihr wieder einmal bei uns zu Gast seid. Herzlich willkommen zurück bei Weltwach.
Hi Erik, welche Freude, dich zu sehen.
Danke für die Einladung.
Und zu hören.
Ja, und mit diesen Worten aus eurem aktuellen Buch Running Wild in Africa, Paarlauf der Extreme, so heißt das Ganze, verraten wir teilweise auch schon, worum es heute gehen soll. Es geht selbstverständlich um eure Spezialität. Es geht um einen Extremlauf, einen Ultralauf, einen Wüstenlauf.
Ach, für Puppentheater.
Es geht um Puppentheater, genau. Es geht um 1000 Kilometer durch die Wüste, in nur 17 Tagen wohlgemerkt. Und es geht auch um mindestens eine Geburtstagsparty, dazu aber später mehr. Aber nehmt uns doch zunächst einmal vielleicht mit in diese eben erwähnte und beschriebene Situation. Tanja, schien es ja nicht so besonders gut zu gehen. Wo genau befinden wir uns und wie viel Strecke hattet ihr zu diesem Zeitpunkt bereits hinter euch gebracht?
Also es ist der 25. Mai. Ich weiß es deswegen genau, weil es halt tatsächlich der Abend vor meinem Geburtstag ist, wobei ich den immer am Abend vorher feiere. Das hat nichts mit 0 Uhr zu tun, sondern das findet immer am Abend vorher statt. Wir sind zu dem Zeitpunkt schon 6 Tage unterwegs oder so in der Ecke.
Mhm. Also irgendwie am 20. sind wir gestartet.
Am 20. Also sind es erst 5 Tage, also irgendwelche 300 Kilometer haben wir hinter uns und noch viele, viele 700 vor uns. Und an dem Tag hat gegen Nachmittag Tanja so ein bisschen erwischt, was halt passiert, wenn man sich sehr anstrengt über Tage hinweg. Die große Hitze, der große Wasserverlust, obwohl wir 15 Liter am Tag getrunken haben, aber irgendwann kommt der Körper halt auch nicht mehr hinterher. Und gegen Ende dieses Tages merke ich halt, dass Tanja immer schwächer wird und anfängt so die Breite der Straße so komplett zu vermessen. Also wie jemand, der am Pfingstfest vollkommen betrunken ist hier bei uns im Dorf und einfach mal von rechts und links über die Landstraße geht. Ich nehme sie an die Hand, ist klar, aber ich nehme unser Funkgerät und funke unsere Crew an und sage so, wo seid ihr? Das mit Tanja, das kann ich so nicht weitermachen. Ihr müsst eventuell rauskommen und uns abholen. Und dann sagen die, wir sind da und da, wir machen mal Lichtzeichen, es wurde jetzt schon langsam dunkel. Und an den Lichtzeichen konnte ich sehen, das sind jetzt vielleicht noch 800 Meter, die stehen da in irgendeiner Biegung hinter den Büschen, nicht direkt an der Straße. Dann habe ich gesagt, okay, Nell und Hein, ihr könnt da bleiben, die 800 Meter gehen wir auch noch. Und dann war es halt, wie ich es eben aus dem Buch vorgelesen habe, wir kommen an die Ziellinie und Tanja nimmt Bruno, unseren Arzt, den wir dabei hatten, noch in den Arm und dann sackt die einfach weg und zwar nicht so langsam, ohnmächtig wie so aus dem Schwarz-Weiß-Film der 40er, 50er Jahre.
Mit noch der Hand einfach, an der Stirn irgendwie.
Genau, so die amerikanische Diva greift sich an die Stirn.
Ein Seufzer.
Legt sich ganz elegant so hin, dass sie schön aussieht auf dem Sofa und der Held natürlich sofort heranstürmt und sie rettet. Also Held war ich, retten natürlich auch.
War so
Tanja war die Diva. Nein, die hat halt einfach richtig erwischt. Sie bricht zusammen und der Arzt kümmert sich und sie war dann auch bald wieder da, einfach überanstrengend. Arzt kümmert sich um Puls und Blutdruck und nach ein paar Minuten hat dann Bruno zu mir gesagt, Raphael, geh mal eine Cola holen. Und das ist dann immer ein gutes Zeichen, weil wenn jemand am Sterben ist, dann sagt der keiner zu dir, hol mal noch schnell eine Cola, so zum Abschluss. Das war halt der Abend zu unserem Geburtstag. Das Schöne daran war, ich wurde 60 Jahre alt, ein besonderer Rahmen. Das ist natürlich was wir richtig toll gemacht haben, weil den Geburtstag, also egal wie vergesslich ich werde, wann mein 60. war und was da war, das werde ich immer wissen. Und es gab lecker Marzipan und es gab Kuchen und
noch mehr Marzipan. Und Salat.
Tanja stand nach einer halben Stunde auch wieder in der Nähe des Feuers und wir haben dann schön zusammen gespeist und haben bestimmt, ich kann mich nach 17 Tagen nicht mehr erinnern, wie die einzelne Nacht jeweils war, aber bestimmt war es gut.
Denke ich auch, ja.
Ja.
Ich finde, an dieser Begebenheit lässt sich ja schon erahnen, dass das, was ihr euch da vorgenommen hattet, kein Zuckerschlecken war. Ich glaube, Raphael, du hattest gerade vorgelesen, es war eher ein Rockkonzert als ein, als eine Geburtstagsparty. Genau. Es war zwar beides, aber es hatte schon ordentlich Rock'n'Roll oder vielleicht sogar Heavy Metal. Deswegen erzählt doch vielleicht mal, warum wart ihr denn in der NAMI? Was hattet ihr dort vor?
Das darfst du erzählen, Schatz.
Das darf ich erzählen. Warum wir in der NAMI waren? Naja, es ist im Grunde genommen die Antwort auf eine große Krise bei mir. So, klar, wir haben Covid-19-Pandemie im Anfang 2020. Mhm. Im Jahr, also es kommen ein paar Sachen auf einmal zusammen. So, das ist im Januar, habe ich einen Bandscheibenvorfall, kann nicht mehr laufen. Am 11.3. mache ich mein letztes Konzert. Ich bin Inhaber einer Konzertagentur. Am 11.3. kommt der Lockdown und es gibt seitdem keine Arbeit mehr. Im letzten halben Jahr ganz geringfügig. Aber sie ist einfach weg. Es ist ein wirtschaftliches Problem, ist aber ein inhaltliches Problem auch, weil du hast auch immer eine Firma und hast nichts mehr zu tun. Und das ist jetzt nicht so das, was mir gut getan hat.
Und es ist ja vielen in der Kulturszene so gegangen, dass viel weggefallen ist, aber bei dir war es ja wirklich so, es ist ja wirklich alles weggefallen. Also es gab einfach keine Konzerte mehr.
Nee, es gab auch keine Chance. Ja. Ne? Also sonst hat man ja manchmal ein Problem, dann setzt man sich hin und setzt sich mit dem Thema auseinander und findet gute, mittlere oder schlechte Lösungen herauszukommen. Nur da gab es ja nichts. Es ist nicht selbst verschuldet, weil wenn man selbst was verschuldet hat, dann kann man das auch selbst vielleicht wieder gerade biegen. Sondern es kam so über uns wie halt so ein komplett viele meiner Kollegen haben das Berufsverbot genannt. So kamen die sich vor. Das geht jetzt nicht darum, ob die Maßnahmen sinnvoll waren. Ich finde die getroffenen Maßnahmen weitestgehend sinnvoll und auch erstaunlich gut gemanagt für die Kürze der Zeit und die wenig Erfahrung, die man mit dem Thema hat. Breche mir im April die Hüfte, ein Ermüdungsbruch. Also die Hüfte ist nicht durch, aber ich kann schon wieder nicht laufen. Und am 1. Mai stirbt meine Mutter mit 83 Jahren vollkommen überraschend bei einem Fahrradsturz. So, jedes für sich ist jedes für sich und der Tod gehört zum Leben dazu und dass meine Mama irgendwann mal stirbt, das war klar und dass man dann traurig ist, das wird auch klar, aber diese geballte Ladung von 4 Themen in 4 Monaten hat mich dann ein bisschen ausgehimmelt. Also ich saß tatsächlich auf der Terrasse und Tanja und meine Tochter Mara haben sich dann wirklich Sorgen gemacht, dass ich halt so gar nichts mehr sage. Ne? Ich habe nur noch in diesen Baum geschaut, unseren Kastanienbaum, in dem Mama jedes Jahr zum Geburtstag einmal hochgekrabbelt ist und auch in diesem Jahr, also im letzten Jahr wieder hochgekrabbelt wäre, aber ist nicht mehr und habe nicht mehr gesprochen. Also wirklich ein depressives Tal, was zuzuordnen ist zu den Dingen, die passiert sind. Und nachdem wir Mama beerdigt haben, habe ich mir ein Wohnmobil geschnappt und bin an die schönsten Orte, die mir aus meiner Kindheit noch gewahr waren, da bin ich hingefahren. Mhm. Abschied von Familie, Abschied von Eltern. Klar, hört sich ein bisschen albern an, wenn ein 60-jähriger Mann oder fast 60-jähriger Mann sagt, so, die Kindheit ist jetzt zu Ende. Aber tatsächlich war das für mich so. Mama war jetzt auch noch weg. Und dann habe ich halt geguckt, so, was machst du? Und für mich, das war alles so strange. Ich bin immer noch ins Büro gegangen, aber hier war nichts. Hier klingelten nur Kollegen durch, die gefragt haben, und wie geht's dir? Und was denkst du, wie lange es noch dauert? Wo das herkommt und ist das dort ausgebrochen. Also habe ich gesagt, Leute, das interessiert mich alles nicht. Weder die Frage, wie lange es dauert, noch wo das irgendwann mal herkam, interessiert mich. Ich muss irgendwas finden. Ich kann mich nicht hier im Kreis diskutieren. So, anyway, ich habe für mich Pläne gemacht und bin nach Südfrankreich gefahren, ganz allein. Und dort entstand dieser Plan. Ich kann dir nicht mehr sagen, welcher Tag oder welche Küste oder welche Stadt. Cassis, in der Nähe von Cassis war es. Und dann habe ich halt überlegt, so, 60. Geburtstag steht an, 40. Geburtstag steht an, das war ja lange klar. Lass uns irgendwas machen, ich brauche ein Ziel. Und dann kam dieser Gedanke, 1000 Kilometer zusammen als Paar zu laufen. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und irgendwie kam es dann halt auf die Idee, dies in Namibia zu tun. Und ich kam aus Frankreich zurück und ich habe wieder gesprochen und habe dann Tanja auch erzählt. Schatz?
Ja, Raphael war war wirklich ganz anders wie vorher. Die letzten Wochen, bevor er fuhr, die waren wirklich kaum auszuhalten.
Und ich wollte sagen, das muss ja auch für dich eine wahnsinnig schwierige Zeit gewesen sein.
Ja, vor allen Dingen, man ist so hilflos. Also ich glaube, es ist egal, wie alt man ist, wenn man seine Eltern verliert, dann ist man der Älteste, die Älteste in der Familie. Man kann keinen mehr fragen. Und das hat Raphael, glaube ich, komplett gekillt. Und obwohl Raphael ja jetzt schon ganz, 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 ganz viele Jahre trockener Alkoholiker ist und lange nichts getrunken hat und noch nie irgendwie davon gesprochen hat oder das angedeutet hat, hatte ich das erste Mal Angst, dass es vielleicht doch passieren könnte, dass er sich eine Flasche Bier aufmacht. Also wie gesagt, es war eine ganz, ganz schreckliche Zeit. Und als er dann wiederkam und auf dem Hof fuhr, macht er die Tür auf und war fröhlich. Und hatte auch wieder so ein Blitzen in den Augen und sagte dann, Schatz, ich habe eine tolle Idee. Lass uns zu unserem 100. Geburtstag 1000 Kilometer durch die Wüste laufen.
So, und dann. Das ist mal eine Rückkehr mit Schwung, würde ich mal sagen.
Ja, und dann.
Der Erik lacht noch.
Ja.
Noch und, lacht er.
Ja. Ich lache mir, weil ich mir das gerade vorstelle, wie Tanja diese Nachricht aufnehmen.
Ich hätte gar nicht gedacht, dass sie so große Augen machen kann.
Ja, und dann war halt der Moment, wo ich dachte, okay, lächel ihn mal an, aber ich habe gedacht, ernsthaft, er wäre komplett durchgedreht. Ich habe gedacht, jetzt hat er den Verstand verloren. Genau. Jetzt ist es soweit. Erst die Trauer und jetzt ist er komplett durchgedreht. Mal gucken, was noch kommt.
Immerhin happy.
Aber happy, genau. Das Spannende war nur, in dem Moment, als er das aussprach, war das in mir auch schon irgendwie so, weiß ich nicht, der Same in meinem Kopf gesät. Dann fing ich nämlich wirklich abends im Bett schon dran zu überlegen, wie ist das denn vielleicht 1000 Kilometer zu laufen und geht das überhaupt? Und Mensch, ich habe schon so viel geschafft in den letzten Jahren, aber schaffe ich auch 1000 Kilometer? Und wie fühlt sich das an und was macht das mit einem? Und naja, damit hat er mich schon gehabt, weil das wollte ich natürlich rausfinden.
Ist natürlich auch ein schönes Zahlenspiel, um das doch mal zu erwähnen. Also 100. Geburtstag, Tanjas 40., Raphaels 60., 1000 Kilometer.
Das ist, ja, aber der Erik lacht, ne?
Ich mag bekloppte Ideen und die klingt erstmal schon, wenn man die einfach mal so dahin sagt, eher bekloppt als genial. Aber die Genialität, die ist natürlich dann auch da, die kommt dann so als
Nachgeschmack. Ja, aber die Idee hat einen Haken. Ja? Weißt du, die Idee hat einen Haken, nämlich, das ist ein schönes Zahlenspiel und das ist eine gute Headline für ein Marketing oder für ein Buch. Nur, 1000 Kilometer, das ist verdammt lang. Das habe ich echt in dem Moment, das ist mir wirklich ernsthaft jetzt hier unter uns, ernsthaft erst 3 Wochen vorher ist mir das klar geworden, dass das weiter ist als vom nördlichsten Point auf Rügen bis zur Zugspitze. Nicht mal das sind 1000 Kilometer. Ne? Und das ist mir erst klar. Und ich war immer so begeistert von dem Zahlenspiel.
Ja, genau. Aber an dem Abend, ich kann mich noch genau an diesen Abend erinnern, weil Raphael saß neben mir im Bett und wir haben Fernsehen geguckt und auf einmal wurde er ganz still. Und dann hat er den Ton ausgemacht und sagte, wir müssen 1000 Kilometer laufen. Weißt du, wie weit das ist? Hast du da mal drüber nachgedacht? Gut, jetzt bin ich geografisch echt eine totale Null, muss ich dazu sagen. Ich bin wirklich total schlecht. Ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen. Gott sei Dank, sage ich jetzt im Nachgang, konnte ich mir das nicht vorstellen, weil ich weiß nicht, ob ich es sonst gemacht hätte. Ja. Aber das war schon klasse.
Es ist schon eine abstrakte Zahl. Also nicht jetzt wie irgendwie, weiß ich nicht, Millionen oder so, was man sich gar nicht vorstellen kann, aber 1000 Kilometer zu gehen, was das bedeutet, ist trotzdem, glaube ich, schwer zu erfassen.
Und das ist halt der Punkt. Ja? Das kommt so aus einem Marketinggedanken heraus, kommt das. Und 1000, 5000, 10.000, ist ja jetzt egal, irgendwas mit 1000. Ne? So, aber wenn du einmal sagst, so Ancona, ne, Nordkap, nördlichster Punkt auf Rügen und bis zur Zugspitze sind keine 1000 Kilometer, dann geht dir aber mal ganz kurz der Arsch auf Grundeis, auch wenn wir hier in der Wüste sind, weil du sagst, ey Alter, ich wollte nie einmal durch Deutschland laufen. Niemals im Leben hatte ich so eine kranke Idee vorher gehabt, dass ich sage, ich laufe einmal durch Deutschland, weil das so geil ist. Wäre mir viel zu weit gewesen. Aber 1000 Kilometer Afrika kann man ja mal machen.
Das kann man mal machen, genau.
Das ist echt kein Schmuh. Es ging mir wirklich 3 Wochen vorher, ging mir erst der Arsch auf Grundeis und ich dachte nur, ey Alter, das ist ja so und so weit und dann in Hitze und in Sand. Das ist aber ganz hoch aufgerufen, Herr Fuchsgruber. Ne? Und dann ist das Schöne, wenn du selber unsicher bist und hast einen Partner, der mit dir am gleichen Strang zieht. Ne?
Ja.
Und Tanja, das wusste ich halt in dem Moment, wo ich ihr das da in den, das ausformuliere, einfach auf den Hof schmeiße, wo ich dann hier zurückkomme. Und es liegt vor, da weiß ich, dass die mit sowas Schrägem sofort anfängt zu arbeiten. Wie sie eben gesagt hat, ne, da ist so ein Gedanke wie so ein kleiner Keim im Kopf irgendwie mal gesetzt und er weckt. Da musst du nichts machen.
Du hast mich manipuliert.
Da musst du auch nicht für oder gegen sprechen oder sowas.
Das ja, wahrscheinlich, ganz von alleine. Wahrscheinlich dachte sie, naja, der Raphael, der hat noch ein bisschen mehr Erfahrung. Der weiß schon, was er tut. Wenn der sagt 1000 Kilometer, dann wird das schon gehen.
Ganz
und dann
genau.
Kommst du irgendwann an
jemanden.
Beim Fernsehen gucken und sagst, sag mal, Tanja, ist dir klar, was das bedeutet? Ich glaube, für Tanja war das auch nicht unbedingt beruhigend, oder?
Dieser Moment? Da war es zu spät. Ich brauchte jemanden, der mich aufbaut und der sagt, ey, mach ich mit und so, damit ich dann auch wirklich ganz sicher meine Entscheidung bin.
Ja.
Aber es war echt, wir wissen es ja bis heute nicht, ne, diese Zahl 1000. Wir haben das, als wir zurückkamen, haben wir das so oft gehabt, dass wir uns gegenseitig daran erinnert haben und gesagt haben, Schatz, weiß schon, dass wir vor 3 Wochen irgendwie noch 1000 Kilometer am Stück irgendwie durch Namibia gelaufen sind. Und dann hat der andere gesagt, naja, wenn du das so sagst, das stimmt schon. Es ist wirklich nicht gegenwärtig, weil es einfach, auch jetzt, wo ein paar Monate später, weil es einfach zu groß ist.
Es war aber schon so, dass für euch klar war, wir reduzieren das jetzt nicht oder so. Ne? Also ich meine, zum 100. Geburtstag könnte man ja auch irgendein Projekt sich suchen, wo man 100 Kilometer irgendwas macht. Oder, weiß ich nicht, 640 Kilometer, weil 60. und 40. Ich weiß es nicht. Irgendwas. Irgendwas, was weniger ist.
Wir haben uns ja wirklich blendend verstanden.
Ja.
Und teilweise war es länger friedlich bei uns, als wenn wir zu Hause sind. Aber irgendwann mal am nach deinem Geburtstag, auf jeden Fall, ja, bei irgendwann haben wir uns mal so gezafft, was nicht ausbleibt, das vollkommen okay ist. Auch der Anlass vollkommen nichtig und jeder benimmt sich blöde und ach, das Übliche, was man in Beziehungen, wo man alles drüber weiß und gelesen hat und selbst manchmal in Vorträgen irgendwie darüber spricht, man selbst kriegt es da nicht hin. Wir haben uns so gezofft, also wirklich mit großem Abstand dann auf dieser Straße gelaufen sind. Und tatsächlich war es so, dass ich dann überlegt habe, die Zahl 888, die ist ja eigentlich viel schöner als die Zahl 1000. Weil ich wollte dann bei 888 aufhören. Weil ich so die Schnauze voll hatte von unserer Streiterei, von mir, auch von meiner liebenswerten Frau, dass ich sage, warum jetzt eigentlich 1000? Das sind noch 20, 30 Kilometer, dann habe ich 888 voll. Ich bin da immer zu bereit, einen Plan zu ändern und den zu optimieren. Und dachte wirklich, 888 ist doch eine hübschere Zahl, oder?
Nee, für mich nicht. Ich war sauer.
Ja, weil du bist immer so kleinlich mit deinen Plänen.
Nee, wir hatten uns das ja vorgenommen.
Das Problem war, ihr hattet das ja auch erzählt. Ihr hattet ja auch schon mal bei uns beim Instagram-Livestream auch angekündigt. Ich glaube sogar übrigens zum allerersten Mal überhaupt.
Ja.
Worin der Plan besteht, dann hättet ihr natürlich erklären müssen, warum jetzt plötzlich die 888 die schönere Zahl ist.
So, ich kann stundenlang reden, das kriege ich schon hin. Das ist nicht der Punkt. Aber in dem Moment war es mir wirklich, wir haben es natürlich fertig gemacht, aber das war schon zwischendurch auch mal ein bisschen hart, also nicht nur Erschöpfung und Verletzungen und Abenteuer, sondern auch einfach das Team zankt sich dann auch mal.
Das ist halt auch eine mentale Aufgabe, klar.
Das Leben mit Tanja ist echt eine mentale Aufgabe, das stimmt. Mit mir dagegen ein Kinderspiel.
Ja, ja, nichts natürlich. Leichter als das.
Nichts leichter als mit Raphael.
Da schwebt man wie auf Wolken selbst durch Namibia, das ist dann gar kein Problem.
Wir schmeißen uns immer mit Wattebäuschen in der Wüste zu. Ja.
So, also worin bestand denn genau die Idee und der Plan? 1000 Kilometer, das habe ich jetzt verstanden. Namibia habe ich verstanden, Wüste habe ich verstanden. Das waren wahrscheinlich aber nicht alle Parameter dessen, was ihr euch dort vorgenommen hattet.
Naja, für mich war es einfach nur klar, dass wir 1000 Kilometer laufen. Ich wusste, wir laufen vom Süden Namibias, von Sussusvlei in den Norden. Schlussendlich sind wir bis zum Mount Etio gelaufen. Dort war unser Ziel eine Schule und wir haben auch Spenden gesammelt auf dem Weg dorthin. Das war uns irgendwie ganz wichtig, dass wir noch was Schönes damit verbinden und nicht nur für uns Geburtstag feiern, sondern auch den Kindern vor Ort oder den Menschen vor Ort in unseren Möglichkeiten ja noch irgendwas mitgeben können. Und die Vorbereitung hat Raphael eigentlich im Vorfeld fast ganz alleine gemacht. Das ist ja unfassbar, wirklich unfassbar, was alles zu tun ist, wenn man sowas plant. Mhm. Also bisher kenne ich halt nur die Rennen, die veranstaltet werden, und dort bezahlst du halt deinen Preis, du buchst deinen Flieger, fährst dahin, hast deine Sachen gepackt und kannst laufen. Alles andere macht ja der Veranstalter.
Die Route steht dann fest, die Checkpoints sind vorbereitet und so weiter.
Genau, die Route, die Checkpoints, du weißt, da ist ein Arzt, du weißt, du hast immer was zu trinken, also du musst dir überhaupt gar keine Gedanken machen. So, und als die Idee entstand, gab es ja noch nichts. Das war ja einfach nur ein weißes Blatt Papier. Und durch die langjährigen Kontakte, die Raphael durch das Laufen halt sammeln konnte, hatte er dann direkt ein paar Leute am Start, die Idee sehr gut fanden und die uns dann entsprechend unterstützt haben. Also einmal den Nel de Jager und seine Frau, die leben in Namibia und haben auch, glaube ich, schon mal Rennen mit veranstaltet oder geholfen bei Rennen. So, der Nel hatte noch einen guten Freund, den Hein, der auch viel mit Filmfirmen unterwegs ist, für die, weiß ich nicht, was war das, BBC und genau. Das heißt, der kennt sich auch wunderbar aus und die beiden waren quasi unsere Fahrer. Mhm. Und der Nel hat auch die Route entsprechend geplant mit Raphael zusammen. Es war uns natürlich wichtig, dass wir auch so viele schöne Orte, Sehenswürdigkeiten, Landschaften wie möglich sehen. Und das haben die beiden halt im Vorfeld schon ganz grob gesprochen, weil du kannst natürlich nicht einfach losrennen und gucken, was passiert. Du brauchst halt schon einen Plan. Und über Monate hat Raphael das mit denen ausgearbeitet.
Und wenn du sagst, sorry, wenn ich unterbreche, das waren ja eure Fahrer, das bedeutet natürlich nicht, dass die euch dann davon Etappe zu Etappe gefahren haben.
Nein, 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 um Gottes Willen. Schön wäre es gewesen. Nein, aber die haben wichtige Fracht rumgefahren, nämlich zum einen unsere Begleiter.
Unseren 75-jährigen Arzt.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Unseren 75-jährigen Arzt, den lieben Bruno, den Raphael auch durch ein Rennen oder durch mehrere Rennen kennengelernt hat. Und der auch innerhalb von, ich glaube, einem Bruchteil einer Sekunde zugesagt hat, dass er uns begleiten möchte. Und dann hatten wir ja noch ein Kamera- und Filmteam dabei, die das alles live in Farbe dokumentiert haben, was wir da so veranstaltet haben. Und diese ganze Planung und Vorbereitung hat Raphael im Vorfeld gemacht. Und ich weiß noch, ich kam oft abends nach Hause und habe gesagt, und Schatz, was gibt's Neues? Und Raphael sagt dann, ja Mensch, hast du die E-Mails nicht gelesen? Und dann habe ich nur geantwortet, ja, ich kann aber nicht 45 E-Mails am Tag lesen, ich bin arbeitend. Ne? Und ich bat dann immer um eine Zusammenfassung, aber das war dann immer ein bisschen schwierig.
Also ist schon auch ein logistisches Mammutprojekt gewesen, nicht wahr? Es ging jetzt nicht nur darum, einfach hin und dann sich zu fokussieren, 1000 Kilometer zu schaffen, sondern da hängt schon ordentlicher Rattenschwanz mit dran.
Ja, das war ein Dreivierteljahr Arbeit. Ne? Wir haben im August angefangen, also der größere Teil war jetzt bei mir. Erstens hatte ich ja keine Arbeit zu der Zeit. Tanja ist ja als Vermögensberaterin bei der Sparkasse da durchgehend in Arbeit gewesen. Da hat der Corona keinen Unterschied gemacht, bis auf, man trägt mehr Masken oder hat Trennung der Teams und so. Aber die Arbeit lief ja weiter bei mir nicht. Ich hatte Zeit und Veranstaltungen organisieren, ob jetzt da Musik gespielt wird oder ob es eine Sportveranstaltung ist. Das hat in vielen Grundzügen sehr große Ähnlichkeit. Mhm. Und deswegen. Und ich brauchte ja auch was. Das war ja immer noch der Weg aus der Krise heraus. Und wir hatten dann halt zwei Jeeps am Start. In einem saß das Fernsehteam, das halt uns gefilmt hat, ob wir wollten oder nicht. Das war der Plan. Ne? Und das ist auch gut so gewesen, weil es wird jetzt im neuen Jahr, also in 2022, wird ein 90-Minuten-Film über unser Abenteuer über den SWR in der ARD ausgestrahlt und geht auch in die ARD-Mediathek.
Oh, Glückwunsch.
Sehr und das schön. Ist natürlich in vielerlei Hinsicht toll für die Leute, die es sehen und wenn es ihnen gefällt. Das ist natürlich auch für uns toll, dass wir das auch in Bildern haben, Bewegtbildern für Mara oder für später. Und es hat natürlich auch einen kommerziellen Stellenwert, weil wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir ab und zu Vorträge halten oder wie auch immer, dann bist du natürlich mit einem 90-Minuten-Film in der ARD, stehst du jetzt natürlich noch ein bisschen besser da im Verkauf, als wenn du gar nichts hast. Ja, weil die Leute können sich das angucken und können dann sagen, boah geil, will ich auf der Bühne haben, zum Beispiel.
Absolut. Und vielleicht lohnt sich auch dazu zu sagen, ich könnte mir nämlich vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer sich jetzt fragen, oh Gott, aber mit so viel Aufwand und dann Jeeps und Fahrer und Filmteam und Arzt und muss das alles so aufgeblasen unbedingt direkt sein?
Ja.
Ich glaube, muss es halt in diesem Fall, aber ich überlasse dir gerne die Ausführung.
Ja, ich danke deinen Eltern, dass sie dich so gut erzogen haben. Das ist echt super. Nee, bei mir hat es nicht geklappt. Ich unterbreche die Menschen immer gerne. Nee, das summiert sich einfach. Wir brauchten einen Arzt. Mhm. Ne? Weil du kannst nicht 1000 Kilometer durch die Wüste laufen.
Das war meine Bedingung.
Mit Schlangen und Skorpionen und sonst wie. Stimmt, ich wäre am Anfang ohne gegangen.
Ja, du wolltest keinen. Und ich habe gesagt, ohne Arzt fliege ich auf gar keinen Fall. Ja. Auf gar keinen Fall.
Was machst du da? Da machst du nichts mehr. So, jetzt hast du aber schon einen Arzt dabei. Du brauchst 15 Liter Wasser am Tag.
Pro Person.
Du brauchst ein Zelt. Du brauchst was zu essen, weil die Ernährung wirklich so mit das Wichtigste ist, um laufen zu können. Ja. Auf so langen Strecken, über so lange Zeit. Es gibt so viele Horrorgeschichten von Menschen, die sowas gemacht haben und in der Zeit 10 Kilo abgenommen haben und mehr und am Schluss wirklich nur noch marschiert sind, aber sah einfach nicht mehr schön aus. Das wollte ich nicht. So. Dann hast du das erste Auto schon mal voll und dann sagst du, okay, ich will aber auch ein paar Bilder dazu haben, weil die Bilder sollen ins Buch über dieses Abenteuer. Du brauchst einen Fotografen, dann guckst du, dass du einen Fotografen hast, der auch filmen kann. Und irgendwann hast du 5 Mann am Start plus uns beide. Das passt nicht mehr in ein Auto rein im Notfall. Auf den Autos oben waren die Schlafzelte. Du kennst das ja sicherlich mit diesen Dachzelten. Das wird einfach nur aufgeklappt. Und drunter waren halt die beiden Jeeps, damit wir immer genug Wasser hatten. Wir haben uns alle 10 Kilometer in der Regel getroffen mit den Autos. Haben wieder Wasser nachgeladen, weil es dann alle war, weil wir sind in der Wüste, es ist heiß, es sind irrsinnige Mengen von Kilometern und das muss halt bewerkstelligt werden. Du kannst sicherlich durch Deutschland laufen, ohne Wasser, ohne Begleitfahrzeug, wahrscheinlich sogar ohne Geld, aber das kannst du in der Wüste nicht, das geht nicht, weil das ist einfach das Problem der Wasserversorgung, du brauchst eh immer jemanden. Mir wäre es auch am liebsten gewesen, wir latschen einmal durch Namibia durch, ganz allein, keiner ist bei uns und es gibt keine wilden Tiere und wir finden den Weg wie durch eine Fügung immer automatisch, weil wir ja so toll in Erdkunde sind. Und so. Aber ist halt nicht so, ne?
Ja, aber ich kann das schon, also mir war das schon unangenehm auch so ein bisschen, dass da so ein Aufwand für uns betrieben wurde, auch während wir unterwegs waren, weil klar, die sind bezahlt worden und wir sind wirklich
auch ein wichtiger Punkt, so, auch wenn ihr mit denen befreundet wart und ihr die alle kanntet, das war eine bezahlte Arbeit für die Herrschaften und Damen, dementsprechend natürlich für euch auch wieder am Ende eine Budgetfrage. Deswegen muss es auch sich irgendwo wieder refinanzieren, idealerweise.
Naja, wer arbeitet, kriegt Geld und das, die sind ja dann auch aus ihrem Job 3 Wochen raus, aus ihrer normalen Tätigkeit, wie auch immer. Deswegen ist das ganz normal, dass das bezahlt wird.
Absolut.
Aber lass uns gar nicht so viel über diese Logistik sprechen. Die macht Sinn, weil es jetzt ein Buch gibt. Die macht Sinn, weil es einen Film gibt. Die macht Sinn, weil ein Arzt dabei war, von dem Tanja selber sagt, ohne Bruno hätte sie dieses Rennen niemals fertig gemacht.
Ja.
Das heißt, jedes Einzelne für sich macht Sinn. Und bei anderer Gelegenheit werden wir mit Sicherheit mit weniger unterwegs sein. Aber da war es halt immer so. Aber viel wichtiger waren ja einfach so die Erlebnisse mit 17 Tagen, wie man noch weiter zusammenwächst, weil wir haben am Anfang halt auch gesagt, so was passiert denn jetzt mit der Beziehung, weil ich weiß von Einzelläufern, die große Strecken gemacht haben, ich weiß von Teams, also kleinen Teams, wo 3, 4 Jungs, was meistens waren es Männer gewesen, sich größere Länder vorgenommen haben und da durchgelaufen sind. Aber ich kenne jetzt keine Geschichte, aber vielleicht kennst du eine, vielleicht aus Amerika hier, die großen Wanderwege, dass da mal ein Paar irgendwie zusammengelaufen ist. Was passiert mit so einer Beziehung? Weil wir wussten das am Anfang auch nicht. Wird unter dem Druck die Fragilität sichtbarer oder stellt sich unter dem Druck raus, wie viel diese Beziehung kann, wie viel diese Liebe kann, auch wenn wir uns manchmal behaken und gegenseitig die Körper einschlagen und so. Das ist alles gut, das gibt's ja woanders auch. Und das war schon spannend. Und wie eben schon mal erzählt, wir haben uns in den 17 Tagen weniger in der Wolle gelegen, nämlich eigentlich nur ein einziges Mal. Das schaffen wir hier zu Hause nicht.
Nee, das schaffen wir nicht. Geh weg. Entschuldigung, aber.
Ich finde das wirklich eine spannende Frage, denn es geht ja nicht nur in Anführungszeichen um die Anstrengung, um die Hitze, die man aushalten muss, sozusagen, um diese ständige physische und mentale Herausforderung, der man widerstehen muss, ohne jetzt irgendwie da zum Arsch zu werden und den Ego-Trip loszutreten, sondern es geht ja auch um scheinbar profane Dinge wie Geschwindigkeit. Du musst sich irgendwie aneinander orientieren, du musst Rücksicht nehmen. Und wenn man so lange rennt oder geht oder was auch immer, ist das natürlich eigentlich viel leichter, so würde ich es mir jedenfalls vorstellen, wenn man sein eigenes Tempo finden kann, in seinem eigenen Flow sich befindet. Und du hast gerade gefragt, gibt es da andere Beispiele? Ehrlicherweise fällt mir auch keines ein, außer so eine kleine Anekdote von Christine Thürmer, die meistgewanderte Frau der Welt. Ich werde sie bestimmt nicht mehr jetzt ganz korrekt wiedergeben. Sie hatte zumindest eine ihrer frühen Fernwanderwege in Amerika, glaube ich, auch mit ihrem damaligen Freund zusammen angefangen. Das war jetzt nicht, die war nicht verheiratet oder sonst was. Und die haben sich nach, ich weiß nicht, nach wenigen Tagen oder wenigen Wochen so in die Wolle gekriegt, dass es dann auch am Ende keine Beziehung mehr gab. Sorry, Christine, sie hört unsere Folgen oft. Wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, dann melde dich.
Christine, aber ich höre deine Folgen auch oft.
Ja, ich auch.
Jedenfalls die Quintessenz für sie war, man kann sowas eigentlich nur alleine machen, weil du kannst nicht in ihrem Fall auf tausende Kilometer gehen, ein anderes Tempo gehen als dein eigenes. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen würde mich diesbezüglich natürlich eure Erfahrung interessieren und auch eure Sorgen, die ihr da diesbezüglich vielleicht auch hattet.
Also ich stimme dir und Christine zu, aber Menschen und Teams sind unterschiedlich. Mhm. Du hast natürlich eben was gesagt, was ganz, ganz richtig und ganz, ganz wichtig ist. Zuerst muss man mal den ganzen Kram machen. Ne? Man muss das laufen, man muss das aushalten, man muss damit klarkommen. Das ist ja die Grundvoraussetzung. So, Schwamm drüber, zur Seite, das musst du. Ne? So wie man aufsteht und schlafen geht. Aber was ist denn das Interessante, was dann passiert? Das eine müssen alle. Was mache ich daraus? Ne? Wir sind zurückgekommen. Und, wir waren 3 Wochen jeden Tag 24 Stunden zusammen. Wir hatten sehr viel Zeit zu kommunizieren oder nicht zu kommunizieren oder nonverbal zu kommunizieren. Egal. Wir kamen zurück und waren uns aber beide ganz sicher, dass dieses Gemeinsame, was wir jetzt hier gemacht und in der Aufnahme auch erlebt haben, dass uns das, was die Beziehung anbetrifft, nochmal in eine andere Ebene, Ecke, Level, wie du es nennen willst. Wir konnten es selber nicht so genau beschreiben. Also wir haben jetzt nicht gesagt, so unsere Beziehung ist jetzt besser oder wir sind jetzt glücklicher oder so. Aber es passiert wahrscheinlich was, dass du sagst, so, wir nehmen uns was Irrsinniges zu zweit vor. Man weiß nicht, ob man das schafft, aber wir werden uns gegenseitig unterstützen. Und selbst wenn es hart auf hart kommt, einer von uns beiden wird uns immer retten. Und dieses Aufeinander verlassen halt auch so eine neue Stärke gebracht hat. Es ist ganz schwer in Worte zu fassen. Wir sind jetzt nicht besser, aber unter anderem haben wir halt gelernt, dass wenn wir uns was Irrsinniges vornehmen, und zwar nicht nur die 1000 Kilometer, die gemacht werden müssen, sondern auch zusammen die zu machen, gut zu machen und glücklich da rauszugehen und zu sagen, wir haben das richtig gemacht, wir haben eine richtig gute Zeit gehabt, dass uns das gelungen ist, das ist eigentlich das Wichtige. Die Begegnung unterwegs, aber auch diese Geschichte. Wie Erik sagt, 1000 Kilometer müssen sie alle machen. Aber was ist denn nachher das Fazit?
Allerdings war es auch manchmal nicht so einfach, das gleiche Tempo zu laufen. Jetzt komme ich wieder, ne?
Nee, aber es ist so klein, die Schatz. Das hat sich überhaupt nicht gebessert seit Namibia. Es ist immer noch das Gleiche.
Nein, also das
sehr, sehr gut, das gefällt mir.
Nee, ich möchte ja auch nicht irgendwie den Eindruck vermitteln, dass
das ist doch.
Nein, dass das alles. Es ist nicht immer alles super schön gewesen und das ist auch nicht, man läuft nicht auf Wölkchen und es ist super anstrengend. Also ich habe noch nie in meinem Leben solche Schmerzen gehabt wie in Namibia und ich habe auch noch nie im Leben mich mental so mit mir selber oder ich musste mich wirklich jeden Tag so mit mir selber auseinandersetzen. Und dazu kam natürlich auch das Thema Geschwindigkeit und du hast schon recht, es ist immer am einfachsten, wenn man in seinem Tempo läuft. Bei Gruppenläufen zum Beispiel gibt es auch immer, wenn du eine große Gruppe hast, dann teilt sich diese in verschiedene kleinere Gruppen, damit jeder irgendwie gut mithalten kann. Aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren und durch die Rennen, die wir jetzt schon gemeinsam gemacht haben, ein super Tempo für uns gefunden. Das konnten wir natürlich nicht die ganze Zeit halten, weil einen Tag fühlst du dich gut, einen Tag fühlst du dich vielleicht nicht so gut und das variiert natürlich. Dann hast du irgendwie mal Musik auf den Ohren und wirst angetrieben und läufst automatisch ein bisschen schneller. Oder Raphael wurde zum Ende des Rennens mit jedem Tag, vor allen Dingen die letzten 3 Tage, sowas von lahm.
Ich wurde ja auch immer älter.
Ja, aber das war nicht der Grund.
Gut, er hatte die 60 überschritten, dann irgendwann merkt man es dann ja doch.
Dann ging es bergab. Ja, nee, Raphael wollte gar nicht ankommen. Deswegen ist er extra langsam gelaufen, um das alles noch mehr
zu verändern. Da wurde es schwierig, ne?
Ja, da wurde es dann wirklich für mich schwierig, weil ich hatte dann zum Ende immer das Bedürfnis, ich möchte jetzt auch mal ankommen. Ja. Ich möchte das Ganze jetzt beenden und ich möchte mich jetzt hinsetzen und was essen und ein Glas Wein trinken und ich bin fertig damit.
Und das ich hatte genau das Gegenteil. Ja, genau. Ich wollte nicht in dieses verdammte Ziel. Ich habe ja auch schon den Plan entwickelt, das Ganze wieder zurückzulaufen. wohl wissend, dass die Crew Anschlussaufträge hat, dass das jetzt nicht so einfach wird. Und jetzt nicht wegen dem Laufen des Problems, sondern Logistik des Problems. Aber ich wollte nicht ankommen. Und je näher man dem Ziel kam, vielleicht ist das auch mit dem Leben so, desto mehr wollte ich es genießen. Ne? Und ich sah überhaupt gar keinen Sinn da drin, jetzt zu rennen, weil ich wollte die letzten 10 Kilometer einfach, dass das die schönsten 10 Kilometer werden, wo ich mir alles nochmal bewusst mache. Und dafür brauche ich Zeit. Aber Daniel hat es schon sehr früh richtig erkannt. Ich hatte einfach gar keine Lust anzukommen. Ich wollte, dass das alles so bleibt, wie es in Namibia war. Ich wollte gar kein anderes Leben führen. Ich wollte einfach immer weitermachen, weil das Leben ist so schön. Wir hatten letztens so ein Interview und da hat jemand gefragt, was hast du denn in der Wüste vermisst? Und mir ist schlagartig eingefallen, sofort aus der Pistole, ich habe gar nichts vermisst, aber als ich zurückkam, war es so hart. Mhm. Ne? Und das kennst du von deinen Unternehmungen. Ich habe heute Bilder, du warst ja schon in Maputo in Mosambik und da 2018 habe ich die ganze Bilderserie gesehen von dir.
Was hast du da gesehen? Das war dann aber nicht...
Gelbach. Doch.
Nein.
Dann gucke ich nochmal nach. 2018 Weltwach?
Nein. Also wir haben vielleicht einen Bericht im Magazin auf der Website. Das sind nicht zwangsläufig meine Erfahrungsberichte, sondern wir haben da verschiedene Autorenbeiträge. Also. Nee, das war leider nicht ich. Tut mir leid.
Oh ja. Das ist auch nicht so wichtig.
Genau. Ich hatte auch schon diverse Erlebnisse und kann bestätigen, gelegentlich ist die Rückkehr dann doch am schwersten. Aber was ich viel wichtiger oder schöner finde, um das nicht so vorbeischweben zu lassen, du hast das gerade so schön gesagt, so die letzten Kilometer sind die schönsten und die wichtigsten und da lohnt es sich vielleicht auch, sich nochmal ganz anders zu fokussieren und auch ein Bewusstsein zu schaffen. Und du hast gerade gesagt, das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, ja, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen wie im Leben, wo das einem vielleicht auch so geht. Ich fand das gerade...
Ich habe da dran gedacht.
Sondern schön.
Aber ich habe wirklich daran gedacht, wenn Zeit nicht mehr in großem Umfang zur Verfügung steht, kriegt sie natürlich eine ganz andere Bedeutung. Was mache ich damit? Klar. Und ich will sie dann nutzen, weil ich nicht mehr diese große Menge habe. Und dann sind das nach 1000 Kilometern vielleicht die letzten 10 Kilometer. Und wenn man alt ist und weiß, ne, das geht jetzt nicht noch Jahrzehnte weiter, kriegt es halt auch eine andere Bedeutung. Und in Namibia habe ich da auf diesen letzten Metern halt wirklich auch drüber nachgedacht, was es für einen riesengroßen Wert hat, dass dieses Rennen ein Ende hat, um es wert zu schätzen. Wie ich eben gesagt habe, man könnte jetzt auch einfach immer weiterlaufen. Ich hätte auch gar kein Problem, so zu leben. Okay, irgendwann ist langweilig, aber die Wertigkeit entsteht halt durch die Limitierung nach hinten in Kilometern oder Zeit. Und da habe ich halt wirklich auch viel über das Altwerden nachgedacht. Klar, ey, du bist 60, Tanja wurde 40, klar, ist jetzt aber noch nicht so dramatisch.
Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht.
Naja, aber wenn du 60 wirst, deswegen muss man jetzt keinen Schreck kriegen oder muss nicht in eine Depression verfallen. Aber 60 ist halt schon so eine Benchmark, wo man sagt, naja, jetzt macht dir mal nichts vor. Mit 50 kannst du sagen, du hast dich gut gehalten oder wie auch immer, ne? Aber mit 60 ist man alt. Kann man sich immer noch gut gehalten haben, ne? Und so blendend aussehen wie ich.
Du hast ein Buch dazu geschrieben, dass am Tage vor, ich glaube, deinem, ja, würde ja Sinn ergeben, vor deinem 60. Geburtstag, dein letzter Tag als Jugendlicher angebrochen ist.
Ich schreibe manchmal aber auch schwurbelige Texte, mein Gott.
Aber wie hast du denn darauf zurückgeblickt, wenn du sagst, das war dein letzter Tag als Jugendlicher? Also wie ist denn dein Selbstverständnis? Ich persönlich würde jetzt ja mal sagen, gut, mit 60 ist man noch keine 90 und du hast dich ja gut gehalten, also ist ja, du machst ja Sachen. Klar, aber das Leben ist für uns alle endlich. Wie gehst du denn damit um, so eine Schwelle zu überschreiten und dann, wie du beschrieben hast, deinen Abschied zu nehmen aus der Jugend und wie ist überhaupt das zu verstehen?
Ja, ich laufe einfach 1000 Kilometer durch die Wüste, damit ich gar nicht erst drüber nachdenken muss. Nee, mein Leben verlief ja, also ich sehe mein Leben ein bisschen anders, also oftmals so kontinuierliche Entwicklung. Mhm. Ich war Alkoholiker bis Anfang 40 und das hat mir wirklich 15 Jahre meines Lebens im Grunde genommen oder sie waren auf jeden Fall ganz anders, als ich es haben wollte, weil ich durch Sucht fremdbestimmt war und Lebensqualität darunter sehr leise ist. Und dann gab es halt den Aufenthalt im Krankenhaus, wo man dachte, ich hätte einen Herzinfarkt und den Entschluss, was zu ändern. Und da beginnt ein neuer Teil in meinem Leben, der mit der letzten Flasche Bier, die ich weggeschüttet habe, das ja katapultartig irgendwie wieder nach vorne ging. Weil du kommst natürlich aus einem ganz tiefen Keller, weil du da unten irgendwie nur am Saufen warst und nichts gemacht hast. Und auf einmal lebst du nach einer gewissen Zeit wieder. Und dann waren so die Jahre zwischen 40 und 50, das war für mich tatsächlich wieder nochmal so ein bisschen wie junge Männer erobern die Welt. Man geht aus dem Haus raus und man geht in die Ferne, man hat einen neuen Job, man geht in ein anderes Land, keine Ahnung, Aufbruchstimmung, wie das halt bei jungen Menschen so ist und so sein soll, das ist ja gut. Und so habe ich mich dann mit Anfang 40 gefühlt. Und deswegen ist das so ein bisschen anders. Und mit den 60, ich habe mich da nicht schwer getan. Das ist jetzt aber auch nicht so, dass ich das vollkommen ignoriere. Irgendwie spukt das schon immer wieder im Kopf rum. Jetzt habe ich aber das Glück, dass ich halt eine sehr junge Tochter habe mit 12 Jahren, dass Tanja auch nicht viel älter ist manchmal, so wie sie sich nimmt. Ich habe ein sehr munteres, junges, energetisches Volk um mich rum. Das macht es natürlich auch leichter. Aber da ich nicht doof bin und rechnen kann, weiß ich das schon alles. Auch wenn ich noch laufe und mich gut gehalten habe und mein Arzt immer ganz stolz ist. Aber es ist ja auch schön. Also wirklich diese Frage mit dem, wie viel ist dir Leben wert? Wie viel ist dir Zeit wert? Wie viel ist dir die Zeit im Laufen wert? Dieses, dem eine Bedeutung zu geben. Ich glaube, das ist etwas, was den Menschen mit 60 dann öfter passiert als mit 30 oder 40. Also wir haben es oft einmal so, wenn wir drüber sprechen, dass du dann so den Kopf schüttelst und sagst, ach nee, du bist nicht, und lass uns jetzt über was anderes reden oder so, ne? Weil das für dich nicht gewahr ist.
Die 60?
Nee. Ja, dieses mit dem Alter, dass man nicht ewig lebt und so.
Nee, überhaupt nicht. Das ist für mich wirklich noch ganz weit weg, obwohl ich natürlich auch weiß, dass es irgendwann, dass man älter wird. Und aber meine Eltern sind ja auch ungefähr in deinem Alter, aber ich finde zum Beispiel, Gott, hoffentlich hören das jetzt meine Eltern nicht, aber ich finde zum Beispiel meine Eltern, weil sie meine Eltern sind, älter als dich. Darf ich das sagen? Ja, ne?
Ja. Darfst alles sagen, ja. So, schwere Themen.
Ich würde gern mal, wir haben jetzt schon, sind schon mitten in der Reflexion und fast schon in der Rückschau. Ich würde aber natürlich gern mal noch darüber sprechen, wie es denn eigentlich gelaufen ist. Und vor allem natürlich über Highlights sprechen, aber wir hatten vorhin diesen einen Tiefpunkt angesprochen, Raphael, von dem du vorgelesen hast. Deswegen jetzt mal die Frage, Tanja, warum ging es dir denn da so schlecht, wo du dann abends quasi auf der Zwischenziellinie zusammengeklappt bist?
Tja, ich war einfach drüber. Also ich war wirklich körperlich komplett am Ende. Ich wusste ja, wir laufen durch die Wüste. An dem Tag hatten wir, wie fast an jedem Tag, sehr stark Gegenwind. Mhm. Und ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich zu wenig getrunken, vielleicht habe ich auch zu wenig gegessen, obwohl das eigentlich nicht so häufig bei mir vorkommt. Aber mir erschien der Tag unglaublich lang. Dann haben wir uns an einem, also wir hatten die Checkpoints, wir hatten immer mit den Jungs vereinbart, dass wir uns ungefähr alle 10 Kilometer oder 8 Kilometer, je nach Wettersituation oder wo wir uns gerade befinden, dass wir uns dann mit denen treffen, weil wir wollten nicht, dass wir mit den Autos unterwegs sind, sondern wir wollten natürlich auch die Natur genießen und nicht die ganze Zeit da in dem Dunst der Autos laufen. Und ich weiß, dass wir an dem Tag irgendwie weiter mussten. Ein Checkpoint war weiter wie geplant. Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, der kommt jetzt und der kam nicht. Und ich bin so ungeduldig geworden. Und ich hatte kein Wasser mehr. Und Raphael hat mir schon sein Wasser gegeben. Und das war dann auch irgendwann leer. Und mir ging es wirklich schlecht. Richtig schlecht. Es war heiß. Dann sind wir durch so ein Dörfchen durchmarschiert. Das war eigentlich ganz cool. Das hat mich dann wieder im Moment abgelenkt. Da hatten die.
Mit dem Carwash?
Ja, genau. Ja, okay. Da läufst du durch die Wüste und kommst dann in ein Dorf, was vermeintlich unbewohnt ist. Aber du siehst dann zwischendurch Schilder. Auf dem Boden sind dann Parklücken mit Steinen abgesteckt. Und dann hinter steht dann ein Schild Carwash. Also, wir haben so gelacht. Das ist echt super cool gewesen. Ja. Und dann.
Aber da kommt dann noch einer mit einem Eimer Wasser. Wasser gibt's ja nicht so viel. Und kommt der, hat auch einen Staubsauger und irgendwo hat er eine Kabeltrommel und irgendwo steht ein Generator und da steckt er den ein. Und dann kannst du da, ich weiß nicht, wie oft das im Jahr passiert, aber dann
steht weiß ich auch nicht, aber das war, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ein Stück weiter kam Friedhof und da habe ich noch gedacht, na toll, das passt jetzt zu meiner Stimmung. Ja, und das zog sich dann immer weiter und weiter und irgendwann wurde es dann dämmerig und dann habe ich halt wirklich gemerkt, ich kann nicht mehr. Wir waren irgendwann um die 60 Kilometer unterwegs und dann habe ich mich auch, ich weiß nicht, irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich mich dann auch habe vielleicht ein bisschen hängen lassen. Ich konnte mich einfach nicht mehr hochhalten, nicht mehr motivieren. Ich wollte einfach nicht mehr. Ich hätte mich am liebsten wie ein trotziges Kind hingesetzt und mich abholen lassen. Mhm. Aber das ging natürlich auch nicht, weil ich möchte, auf der anderen Seite wollte ich natürlich auch diesen Tag und gerade, weil es Raphaels Geburtstag war oder der Abend vorher und weil ich ja wusste, die machen da jetzt für ihn was. Ja, also die anderen hatten eine kleine nette Party organisiert. Vom Nell, die Frau war eingeladen, die hat gesagt, sie bringt was zu essen und Kuchen, so, und das wusste ich. Und deswegen wollte ich natürlich ankommen. Aber es ging irgendwann nicht mehr. Und dann kann ich mich nur noch daran erinnern, dass ich mich bei Raphael mich eingehakt hat und wir sind dann ein bisschen Slalom gegangen. Und ich habe dann irgendwann stand auf einmal der Doc vor mir. Und dann sagte er, oh, dir geht's nicht gut, oder? Und in dem Moment war Feierabend. Dann bin ich wirklich, dann weiß ich auch nichts mehr. Dann war ich einfach so froh und dankbar. Der Arzt ist jetzt da, ja. Mein Retter. Ich kann mich jetzt komplett gehen lassen, fallen lassen, weil ich auch das Vertrauen zu dem Team so hatte, dass das für mich in dem Moment in Ordnung war. Ja, und dann habe ich mich auf die Liege gelegt.
Ja, und dann haben wir Geburtstag gefeiert und am nächsten Tag sind wir wieder los. Wobei man jetzt dazu sagen muss, Tanja hatte zu dem Zeitpunkt schon die Füße sehr kaputt, weil sie konnte, bedingt durch einen Fersensporn, konnte sie 4 Monate lang nicht trainieren, was natürlich ganz blöd ist, wenn du so eine Riesennummer vor der Brust hast.
Oh ja.
Und Tanja jetzt noch nicht ganz so lange läuft wie ich, eher so 3 Jahre, was den intensiveren Bereich anbetrifft. Und dann ist es eh schon extrem mutig zu sagen, mit der Erfahrung in der Birne und im Körper 1000 Kilometer zu machen. Das ist mutig, aber sie konnte nicht trainieren und dementsprechend saß sie halt viel hier zu Hause auf der Rolle, auf dem Fahrrad, aber konnte in Namibia nach 2-3 Tagen ihre Füße auch total vergessen, weil sie im Vorfeld einfach zu wenig gelaufen war. Und es war halt so schlimm, dass wenn Tanja morgens bei uns aus dem Bett aufgestanden ist, dann ist sie wirklich auf einem Bein ins Bad gehüpft.
Also nicht, weil sie das so schlimm.
Der Fersensporn, ja. Nicht, weil sie das so toll kann oder weil das so elegant aussieht, sondern weil es nicht anders ging.
Fersensporn erinnert mich natürlich immer direkt an Donald Trump. Es war ja seine Rechtfertigung dafür, dass er damals ausgemustert wurde und leider nicht zum Militär konnte, als er noch jung war. Ganz doofe Sache. Leider, der Fersensporn
ärgerlich,
kam dazwischen.
Ärgerlich.
Aber gut, bei dir war er dann nun wirklich ein Hindernis, ganz offensichtlich. Ist ja völlig klar.
Dementsprechend waren die Füße halt kaputt und Entzündungen und das setzt dir zu.
Das ne? ist, also ich muss sagen, wenn man sagt, die Füße waren dann irgendwie in Mitleidenschaft gezogen. Also klar, die Vorbereitung, es mangelte daran, die Beine natürlich perfekt zu trainieren. Man kann auf dem Bike natürlich irgendwie Ausdauer trainieren, aber es sind ja ganz andere Muskeln im Zweifel. Und natürlich wahrscheinlich auch die Fußgelenke, die Fußsohlen und so weiter, müssen ja auch eingestellt sein. Und ich habe Fotos gesehen, Tanja, wie deine Füße aussahen nach wenigen Tagen. Schön, und wenn man sagt, die waren so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, also hat man ja gar keine Vorstellung. Also mir ist ein bisschen schlecht geworden, um es mal so zu sagen. Das sieht für mich so aus, als wäre dein ganzer Fuß eigentlich eine einzige eitrige Blase. Und es sieht für mich nicht so aus, als könnte, also ich will dir nicht zu nahe treten, indem ich jetzt deine Füße so beschreibe, aber es sah für mich nicht so aus, als könnte man damit auch noch irgendwie 1 Meter laufen und du hattest ja noch 100 Kilometer vor dir. Hattet ihr da nicht irgendwie mal den Eindruck, also Mission Impossible, das Ding ist eigentlich gelaufen?
Ja, doch, hatte ich schon am zweiten Tag. Tatsächlich, weil genau das passiert ist, was noch nie, also ich hatte wirklich mit allem gerechnet, dass alles passiert, alles Mögliche passieren kann. Muskuläre Probleme, ich knicke um oder keine Ahnung, irgendwas in der Richtung oder mein Fersensporn kommt wieder. Aber in dem Moment, als wir losliefen, war der Fersensporn weg. Mhm. Ich hatte wirklich keinerlei Probleme über 1000 Kilometer damit. Dafür hatte ich, ich weiß gar nicht, wie groß die Blasen waren, so 10 Zentimeter Durchmesser, große Blasen unter den Ballen der Füße. Und das kannte ich halt gar nicht. Ich bekomme sonst keine Blasen. Und das hat mich verwundert und ich war wirklich erschrocken und ängstlich und habe dann, wir hatten glücklicherweise so eine Satellitenanlage dabei, so dass ich dann am zweiten Abend erstmal meine Eltern angerufen habe und meinem Papa vollgeheult habe und gesagt habe, was mache ich denn jetzt, Papa? Ich kann doch jetzt nicht noch, wir sind gerade 2 Tage unterwegs und ich kann kaum auftreten. Ich habe mich wirklich bei Raphael und beim Doc eingehakt, links und rechts und bin dann auf den Fersen irgendwie zum Klo oder in die Büsche, ne? Also Klo gab es ja nicht, aber irgendwo hingegangen. Mein Vater sagte dann mal, ja Kind, du kannst ja jetzt nicht aufgeben. Sag ich, nee, Papa, ich möchte jetzt auch nicht aufgeben. Es hat auch gut getan, mit meinen Eltern zu reden. Vor allen Dingen, meine Mutter sagte damals, als wir noch Kinder waren, schon immer zu uns, wenn es uns abends nicht so gut geht, und viele kennen das bestimmt auch, diesen Spruch von der Mama, naja, schlaf mal drüber, morgen sieht die Welt schon anders aus. Und genau das hat sie mir mit auf den Weg gegeben. Und es ist erstaunlich, denn egal wie schlecht ich mich abends gefühlt habe, und ich hatte oft wirklich Probleme, nicht nur mit den Blasen, sondern umso länger wir unterwegs waren, umso mehr taten auch die Beine weh. Es wurde halt alles steif. Und am Anfang war auch das Pipi-Machen in den Büschen noch kein Problem. Am Ende des Rennens musste mich Raphael halten, weil ich die Beine nicht mehr beugen konnte. Aber Mama hat recht behalten, wenn man eine Nacht schläft, dann geht das morgens wieder. Ich bin zwar aus diesem Zelt rausgeklettert morgens und die ersten Schritte, die waren immer blöd. Aber wenn man mal wieder unterwegs war, dann ging das ganz gut.
War morgens auch immer so kalt.
Also teilweise morgens war es wirklich kalt.
Morgens 0 Grad gehabt und Tanja stand wirklich mit Handschuhen irgendwie am Auto und wir sind losgelaufen und dafür hat es dann nachmittags 40 Grad. Das ist aber ganz schöner Stress für den Körper, weil diese 40 Grad Temperaturunterschied, ja, das ist schon heftig. Ne?
Wie war das für dich, Raphael, Tanja, so leiden und kämpfen zu sehen?
Jo, da spricht jetzt was an. Also sie hat den allergrößten Respekt. Nicht, weil wir jetzt hier im Podcast sind oder weil wir ein Buch schreiben, sondern wirklich meinen allergrößten Respekt schon die ganze Zeit, das überhaupt nach 3 Jahren anzugehen oder alles, was sie angegangen hat. Dass sie den Mut einfach hat zu sagen, ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber ich probiere es mal aus. Da verneige ich mich ganz tief, so weit es mein Rücken hergibt.
Der ja nun schon über 60 ist, wie wir gelernt haben.
Nee, ich habe gerade Rückenprobleme, okay. Deswegen freue ich mich, wenn ich tief runterkomme. Aber sie hat es gut gemacht. Irgendwann gab es natürlich auch mal den Punkt, wo man versucht hat, das so mit einer Perspektivverlagerung, die Dinge anders zu sehen. Tanja hat halt sehr viel über Sorgen gesprochen, dass sie es nicht fertig machen kann. Verständlich, vollkommen klar. Ne? Du hast riesen Respekt vor dieser Wüste und vor dieser Nummer und kannst da nicht laufen. Und ich habe halt immer gesagt, so, wir brauchen aber nicht diese schrecklichen Bilder, sondern wir brauchen irgendwelche schönen Bilder, damit die Motivation wiederkommt. Wir können nicht immer nur über Krisen sprechen. Wir brauchen Bilder, die schön sind, damit es weitergeht. Da sind wir manchmal ein bisschen aneinander gekommen, weil mein Ausgangspunkt ist ein theoretischer, dass ich sage, negative Bilder verursachen negative Emotionen und so weiter. Ne? Positive Bilder. Jetzt ist es natürlich richtig, was ich sage und in der Theorie alles bestätigt. Nur man muss es natürlich auch anwenden. Ne? Und wenn man nicht mehr gehen kann und hat aber am nächsten Tag wieder 60 Kilometer vor sich, da ist das schon was schwierig. Und da waren wir dann schon mal ab und zu unterschiedlicher Meinung, wo ich gesagt habe, nee, hör doch bitte jetzt auf mit diesen negativen Gedanken. Es ändert nichts. Und morgen gehen wir wieder raus und machen weiter, weil es war jeden Tag so. Man kann das Ende nicht wissen, man kann es nicht vorhersehen. Man kann sich einfach jeden Tag drum kümmern. Und dann kommt was rum.
Wenn du sagst, es war jeden Tag so, du hast gerade schon angesprochen, 60 Kilometer. Wie war denn so ein Tagesablauf? Also seid ihr wirklich jeden Tag 60 Kilometer gerannt, gegangen, gekrochen? Wie lange wart ihr unterwegs?
Ajo. Also Namibia hat ja noch viele, viele Wildtiere. Mhm. Unter anderem auch Leoparden, Geparden und Löwen. So, da muss man ein bisschen aufpassen. So haben wir gesagt, wir laufen nur tagsüber im Hellen rum, optisch den Überblick zu haben über das, was wir uns da erlaufen und wer da so in unserer Nähe ist. Und so sind wir in der Regel morgens bei Sonnenaufgang los im Kalten, haben versucht morgens in der Kühle möglichst viele Kilometer laufend hinter uns zu bringen, weil es klar war, dass es ab 11 Uhr dann so heiß ist, dass die Anstrengung des Laufens größer ist als der Effekt, wenn man das auf 1000 Kilometer rechnet. Und so haben wir das dann versucht. Manchmal war der Wind so stark, dass auch Laufen in der Kälte irgendwie keinen Sinn gemacht hat. Man musste einfach marschieren. Gegen Mittag haben wir versucht, was zu essen. Am Anfang haben wir das tatsächlich noch in der ganzen Hektik, haben wir das noch im Gehen gemacht.
Gehen.
Ja, da
im
haben wir
Gehen.
Warmes Gott. Essen im Gehen, weil wir sind ja Sportler und da haben wir irgendwas vor, bis wir nach 3 Tagen gesagt haben, was für ein Schwachsinn, das jagt ja hier keiner. Wir machen uns das schön. Und dann haben wir uns schön in den Schatten bei den Jeeps gesetzt und haben da schön Süppchen gegessen.
Ja.
Und egal, was es gab, wir haben uns immer gefreut wie Sau.
Ja.
Ne? Und dann ging das weiter. Über Mittag wurde dann mehr marschiert wegen der Hitze. Und am Ende, wenn die Kraft noch da war, so ab 4, 5, wenn es dann wieder ein bisschen nachließ mit den Temperaturen, das Ziel auch so
aber
geschmacklich, geruchlich.
Das war aber die schönste Zeit, finde ich.
So das Licht.
Ab 4, 5. Hm. Nee, nicht nur das Licht. Also das Licht, was Raphael jetzt anspricht. Namibia hat für mich das schönste Licht überhaupt. Mhm. Ich habe noch nie sowas gesehen, noch nie. Und ich bin wirklich ganz oft dort gelaufen und habe mir vorgestellt, wenn jetzt irgendwer, den ich ganz besonders lieb habe, durch meine Augen sehen könnte, wie schön wäre das, wenn ich das mit dem teilen könnte, weil du kannst das halt nicht auf Fotos oder Kamera festhalten. Das ist das eine. Aber es war auch unglaublich schön, wirklich zu spüren, dass die Temperatur sinkt, dass man sich besser bewegen kann. Wir kamen doch ab 4:30 nochmal immer in so einen schönen, also für mich, ich weiß nicht, wie es bei Raphael war, aber wir waren auf jeden Fall wieder schneller unterwegs und ich hatte nachmittags, kam ich eher in so einen Flow. Es war wirklich schön, aber ich glaube, das war auch, zum einen war es das Licht, zum anderen war es auch der Gedanke, es ist nicht mehr weit, dann sind wir am Ziel und es gibt was Ordentliches zu essen und ich kann die Sachen ausziehen und meine Beine hochlegen. Aber die letzte Stunde hatten wir eigentlich immer noch mal richtig Aufwind.
Ein Wiederbelebungsmodus.
Genau, das war wirklich cool. Und ja, so gegen 7 waren wir dann wieder im Camp. Es war dunkel und was man dann halt so macht, ne? Wir haben gegessen und umgezogen. Und die ersten Tage haben wir den großen Fehler gemacht und sind viel zu lange wach geblieben. Wir fanden das natürlich toll, mit den anderen am Lagerfeuer zu sitzen und gemeinsam zu quatschen übers Leben und wie der Tag verlaufen ist und was die so erlebt haben. Und irgendwann haben wir dann mal auf die Uhr geguckt. Oh Gott, wir haben ja schon 11:30, wir müssen 5 wieder aufstehen. Wir sollten vielleicht mal schlafen. Das war auf jeden Fall ein Fehler. Das ist uns nachher oder ist uns glücklicherweise dann nur ein paar Mal passiert. Und zum Ende hin war es mir auch nachher egal. Da habe ich nur das Essen in mich reingeschaufelt und habe mich dann 8 alleine ins Bett gelegt. Weil du brauchst halt wirklich diese Erholung über Nacht, ne? Und es bringt halt nichts, nur zu sitzen und zu entspannen, sondern du brauchst den Schlaf. Das ist ja elementar wichtig.
Aber das mit dem Nachmittag, das ging mir auch so. Aber da kommt halt irgendwas auch noch dazu, was wir so manchmal vergessen, weil es einem so selbstverständlich erscheint. Aber als wir so auf der zweiten Hälfte des Rennens mehr so im Savannenbereich unterwegs waren, also nicht mehr nur Wüste, sondern wirklich so diese halbhohen goldgelben Gräser standen und sich im Wind so leicht bewegt haben, da dachtest du echt, ey, du bist jetzt hier.
Jetzt bist du in Afrika.
Nee, in Hollywood.
Ja, ich habe gedacht, jetzt bin ich in Afrika. Ja,
ich dachte immer so an Jenseits von Afrika und irgendwelche anderen Filme, weil es einfach so unglaublich schön war. Ja, das war so, das können wir jetzt hier im Podcast nicht weiter ausführen. Es war einfach unglaublich schön. Man hat sich dann dran gewöhnt. Aber die ersten 2 Tage, als wir in der Savanne waren, dachte ich mal an dieses Plakat von Jenseits von Afrika mit Robert Redford, glaube ich, war das. Und Filmszenen daraus. Und Hollywood weiß ja jetzt schon, wie man geile Bilder einfängt. Und genau so war das. Und wir waren da alleine unterwegs. Das war unseres. Und ich war Robert Redford und du warst Julia Roberts. Nee, es war jemand anders. Entschuldigung. Man tut es dann so mit der Zeit als so selbstverständlich, aber es war begnadet schön.
Ja, das glaube ich.
Auch diese Begegnung mit Kindern oder in den Dörfern oder an dem Tag, von dem wir eben erzählt haben, wo wir uns gestritten haben und es echt gescheppert hat, hat sich die Crew dann was überlegt, weil die haben immer gesagt, es gibt den Tag X, den wird es geben, wo die 2 übereinander herfallen. Und was wollen wir dann tun? Und das hatten die schon überlegt. Und tatsächlich.
Die haben auch Frauen.
Die wissen, wie wichtig es ist, dass, ne? So, und dann gab es mal auf einmal gelbe Becher am Checkpoint mit dem Smiley drauf. Das fand ich sensationell, wo man das in der Wüste herkriegt. Und dann kamen wir über eine Landstraße und dann war irgendwo eine Schule. Und dann hatten die uns über Funk schon gesagt, so, lauft mal weiter, da kommt jetzt irgendwann eine Schule, aber du ahnst ja erstmal nichts Böses. Und wir haben ja zu dem Zeitpunkt auch nicht so viel miteinander gesprochen. Und dann kommen wir da hin, dann sehen wir halt von Weitem wieder irgendwie 30 Kinder in Spalier mitten auf der Straße stehen und irgendwas singen und irgendwas tanzen. Ne, irgendwas mit flotte Beine. Oder
Hochbeine hoch,
genau. Irgendwie Beine hoch. Und dann laufen wir da ein und die Kinder sind am Durchdrehen. Ne? Tanja haben sie überall an die Hand genommen und haben ihre sämtlichen Tattoos versucht abzureiben, weil das hatten sie im Original noch nie gesehen, im Fernsehen vielleicht mal. Aber Tattoo im Original, die Mädels standen da und haben dir den Arm wund gerieben, weil ja, die geguckt haben, ob man das abmachen kann. Ja. Ne? Und die waren so am Durchdrehen. Und das hat uns natürlich auch geholfen, wieder ein bisschen mehr in die Spur zu kommen und unseren dämlichen Streit jetzt mal einmal nicht beizulegen. Weil wenn ich da so 30 afrikanische Kinder mit ihrem großen Lachen und großen Augen irgendwie anschauen und du bist da auf einmal der Star, nicht der Star, der du sein willst, aber sie kommen alle und fragen dich und machen und tun und die Lehrer. Das war so geil. Und wir haben uns so gedacht, ey, was ist denn hier los? Und nachdem wir dann abends im Camp waren, haben uns die Jungs von der TV-Produktion haben uns gesagt, ja, wir haben die schon jetzt ein bisschen heiß gemacht, und so, dass ihr jetzt irgendwie so die Größten seid. Und ich habe immer gedacht, ey, die haben die heiß gemacht, als würden jetzt hier Ronaldo und Beyoncé persönlich in die Schule einlaufen. So ein Bohai war das. Ne? Aber ein lachender Kindermund besänftigt dann sogar Herrn Fuchsgruber und Frau Schönborn.
Da wird man dann wieder weich, ja. Genau, also klar, solche Momente helfen natürlich erheblich, genauso wie wahrscheinlich auch Momente des Genusses. Ihr habt ja vorhin schon erwähnt, wie gut es euch auch immer tat, dann irgendwie von eurem Team mittags mal eine Suppe verabreicht zu bekommen oder dergleichen. Ich glaube, ihr seid aber auch so ein, zwei Mal irgendwo eingekehrt zwischendurch, oder? In Ortschaften. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Moose McGregor's Desert Bakery, so hieß sie, glaube ich.
Ja.
Ich muss sagen, ja, nach so einem Gerenne, ich würde mir da sowas von den Wanst vollschlagen, glaube ich, mit sowas von Appetite eintreten.
Du bist mein Mann.
Ja. Wie schafft man es, sich da zu bändigen, damit man dann nicht die Wampe durch die Wüste wuchten muss?
Es geht nicht.
Also das geht nicht. Also es geht.
Typabhängig.
Genau. Wir hatten da beide ganz unterschiedliche Herangehensweisen. War das schon diplomatisch formuliert. Genug?
So hast du das ja noch nie gesagt.
Naja, ich habe mich natürlich auch gefreut, als wir. Wie hieß das denn nochmal dort?
Bakery.
Der Ort.
Solitär.
Ja, genau, in Solitär. Wir haben schon immer gesagt, in Solitär gibt es eine Bäckerei und da habe ich mich natürlich auch gefreut, wenn ich. Und wir kamen da an und es war schon ein bisschen surreal, wenn du nur durch die Pampa läufst und auf einmal siehst du dann eine Bäckerei, dann war da eine Tankstelle, überall liefen Menschen rum und fuhren Autos. Das war irgendwie ein bisschen strange für mich. Und wir waren ja immer noch in der Covid-19-Pandemie, ja, aber wir hatten in der Wüste natürlich, während wir zusammenliefen, keine Masken an. Und auf einmal mussten wir wieder Masken aus den Rucksäcken kramen, weil wir natürlich wieder in die Zivilisation kamen. Das war schon ein bisschen merkwürdig. Naja, und dann gingen wir halt rein und bestellten uns Kuchen. Und das waren sehr große Stücke Kuchen. Ich weiß nicht, war schon sehr schwer, Apfelkuchen. Und
es ist der beste Apfelstreuselkuchen unterhalb südlich des Äquators.
Ah. Wer sagt
so
das?
So heißt es offiziell.
Okay. Aha, okay, so heißt es so dort offiziell.
So wird es da angekündigt.
Ja. Okay.
Ja, und da haben wir uns natürlich, weil der ja so besonders ist, jeder ein Stück von gekauft. Und weil Raphael sehr auf Zucker steht, hat er sich dazu noch genommen, ich glaube, mindestens einen Espresso, ich tippe mal auf einen doppelten, eine Cola, zwei verschiedene Säfte und Schokoladenriegel. Mhm. So, dann sind wir wieder rausgegangen und haben das gegessen. Und als wir wieder losliefen, hat Raphael es genau 15 Meter weit geschafft.
Tanja lacht immer noch. Halbes Jahr später lachst du da immer noch.
Der alte Profi, ja, Raphael.
Kann man sich so überfressen. Wirklich. Der war so dermaßen, Raphael war so überfressen, als hätte der Wackersteine im Bauch. Der konnte nichts mehr.
Und ach ja, aber so ein Kuchen und ein Riegel, das wäre doch das Mindeste, was ich mir da einverleiben würde.
Ja, aber er war auch so sauer mit sich selber, weil er es halt so maßlos übertrieben hat. Er war so sauer und stapfte dann hinter mir. Total wütend.
Ich habe es nicht übertrieben. Ich habe die Situation falsch eingeschätzt.
Ja, okay. Ja,
meine Erschöpfung. Normalerweise ist es kein Problem, wenn mir jetzt jemand sagt, so, hier hast du drei Marzipaneier und du hast eine Stunde Zeit, esse ich diese drei Marzipaneier und ich habe auch keine Bauchschmerzen und ich habe keine Probleme. Ob das jetzt ein Talent ist oder nicht, mal dahingestellt, ob man das braucht. Aber mit der Einstellung bin ich da hingegangen und habe gesagt, okay, jetzt ist es bald Halbzeit bei unserem Rennen. Oder es war nach Halbzeit? Aber so, wir haben jetzt schon viel geschafft und jetzt kommt einmal hier eine Kneipe auf dem Weg und dann will ich es aber auch richtig krachen lassen. Und habe aber nicht bedacht, dass mein Körper tatsächlich auch ein bisschen gelitten hat unter den letzten paar hundert Kilometern in der Wüste. Und ich konnte 3 Stunden lang nichts anderes als gehen, obwohl ich zwischendurch laufen wollte. Es ging überhaupt nicht. Mir war der Magen schlecht, ich war beleidigt, es war alles ganz, ganz furchtbar. Ich habe dann zwischendurch immer Tanja gefilmt, wie sie halt auf einem Bein in Namibia über die Landstraße geht, weil da hatte ich ja mal Zeit zum Filmen, wie schräg die doch ging, ne? Weil sie halt schräg ging. Aber es war ganz bitter. Und das hat mich auch ein bisschen was gelehrt. Nicht so viel, aber ein bisschen.
Nee, ich wollte gerade sagen, so viel eigentlich nicht. Weil bei uns war ja gerade St. Martin und das Kind war
jetzt
natürlich...
Jetzt reitest du mich aber rein.
Und das Kind war natürlich singen und hat, weil es hier in Strömen geregnet hat. Und die waren nur mit 4 Kindern unterwegs. Die sind die ganzen Dörfer hier drumherum abgeklappert. Und Mara hatte wirklich einen riesen Rucksack voll mit Süßigkeiten, den sie dann erstmal bei uns abends aufs Bett gekippt hat. Und da ist Raphael dann auch nochmal eskaliert.
Da ist er dann wieder zur Sau geworden.
Aber da musste er ja nicht laufen. So, ich möchte, Schatz, es sei dir gegönnt.
Ja, aber wir hatten auch eine Ernährungsstrategie, wie man sowas gut durchsteht, mal unabhängig von dem Unfall, der mir da in Solitär passiert ist. Und jetzt essen wir nicht die ganze Zeit immer nur Schokolade. Aber was ich anfangs schon mal gesagt habe, das viele Essen ist sowas, wir haben beide nicht, wir sind 1000 Kilometer gelaufen, wie wir schon mal erwähnt haben.
Und hier, seid wahrscheinlich völlig Tagen. Abgemagert und ausgemergelt ins Ziel gestraucht.
Hey. Ich habe 500 Gramm zugenommen.
Und ich hatte original das gleiche Gewicht. Ich hab extra noch, was mir jetzt nicht schwerfällt, ein paar Kilo mehr stehen lassen, weil ich dachte, naja, du wirst so 5 bis 8 Kilo wirst du da irgendwie lassen. Ja. Dann macht's ja nichts, wenn du mit einer kleinen Wampe anstattest, dann siehst du am Ende gut aus. Ich hatte die kleine Wampe da im ganzen Film.
Verdammt.
Einfach verpokert.
Ja, das war nix. Nee, wir sind sehr gut versorgt worden.
Ja, wir haben uns gut versorgt. Die haben uns gut versorgt. Wir hatten aber auch wirklich eine gute Strategie mit guten Partnern, die wir da haben und uns beraten hier von Ultrasports. Und das ist schon ganz wichtig, weil wenn du die Berichte liest, wie die Leute halt eingegangen sind nach einer Woche, zwei, das wollten wir nicht haben.
Also gewichtstechnisch seid ihr in gutem Zustand eingelaufen. Wie war denn euer Zustand ansonsten? Wie habt ihr das Einlaufen ins Ziel für euch erlebt und wahrgenommen? Ging es euch relativ gut? Konntet ihr das genießen? Wart ihr einfach nur noch müde? Wie war euer körperlicher und seelischer Zustand?
Wir sind die letzten 10 Kilometer sind wir relativ langsam gelaufen und waren zwischendurch, wir haben versucht, miteinander zu sprechen, um das irgendwie nochmal so Revue passieren zu lassen, was wir da jetzt gerade geleistet haben. Aber das kann man gar nicht wirklich. Also man erlebt so viel und es sind so viele Eindrücke, dass dauert wirklich lange und das ist heute noch nicht wirklich angekommen, dass wir das gemacht haben. Hm. Wir sind Hand in Hand gegangen. Wir sind nachher auch gegangen, die letzten Meter. Und irgendwann wussten wir, jetzt ist es nicht mehr so weit. Und dann haben wir eine Drohne gehört. Und dann wussten wir, okay, jetzt kommt da gleich das Ziel. Und dann
die Drohne, weil gefilmt wurde mit der Drohne.
Genau, richtig. Und dann sind wir losgelaufen, auch Hand in Hand. Und standen dann plötzlich im Ziel und konnten da gar nicht so wirklich viel mit anfangen. Es ist schon so, dass wie so eine Welle, die dann über einen, so eine Gefühlswelle, die über einen drüber schwappt, weil die Anspannung der letzten 2 Wochen einfach mit einem Mal weg ist. Die Schmerzen, die du ausgehalten hast oder auch die Kämpfe, die du mit dir selber gefochten hast, die blöden Gedanken, die du vielleicht zwischendurch hattest, aber auch die ganzen schönen Momente, alles bricht so über dir zusammen und ich breche grundsätzlich in Tränen aus, wenn es mir so geht, um meine Anspannung loszulassen, glaube ich. Raphael hat aber auch geweint und wir lagen uns in den Armen. Was ganz, ganz toll war von unserem Team, die hatten uns eine Ziellinie gespannt und hatten auf dem Boden in den Sand eine große 1000 geschrieben und haben geschrien wie verrückt, als wir angelaufen kamen. Und haben sich dann aber in dem Moment, als wir über die Ziellinie traten, haben die sich wieder ein bisschen zurückgezogen. Und das war ganz toll, weil wir in dem Moment wirklich den Moment für uns nutzen konnten. Das fand ich ganz, ganz wertvoll und ganz toll. Und wir sind danach, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, dann haben die Jungs wieder angefangen zu schreien und zu hupen mit den Autos. Hm. Und dann, ich weiß nicht, dann ging richtig die Party ab. Dann sind wir nur noch auf die Jungs losgerannt. Jeder ist bei irgendwem auf den Arm gesprungen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, die freuen sich mehr, dass wir das jetzt geschafft haben, wie wir selber. Die haben das, glaube ich, eher begriffen in dem Moment, was wir da gemacht haben, wie wir. Der Hein ist ein sehr großer, starker Mann. Ich glaube, Rugbyspieler war der mal. Oder zumindest sieht er so aus. Und der hat mich hochgehoben und hat mich so fest gedrückt. Das Herz von ihm hat so sehr geschlagen. Der war vollkommen außer sich. Und der Doc hat geweint. Und Raphael und Nell hingen sich die ganze Zeit heulend in den Armen. Also es war schwer. Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Es war einfach ein wunderschönes, erleichterndes Gefühl aus dem voller Stolz standen wir da.
In so einer schweren Situation. Denen fiel es, glaube ich, unheimlich leicht, sich für uns zu freuen.
Ja,
Weil sie haben natürlich einen super Job gemacht und hatten auch eine harte Zeit. Aber wir sind es ja gelaufen. Und sich selbst über das eigene, was man erreicht hat und was man sich vorgenommen hat und dann geschafft hat, sich darüber zu freuen, ist vielleicht schwieriger, als sich für jemand anderen zu freuen. Die waren außer Rand und Band.
Ja, aber wirklich.
Und wir zwei standen erstmal heulend in dieser Tausend drin. Und ich weiß, dass wir uns danach irgendwie, als die dann angefangen haben, die Autos zu packen oder wie auch immer.
Ich bin doch dann weggegangen.
Haben wir uns nochmal hingesetzt. Genau. Und ich weiß, dass ich in einer von diesen Nullen, die waren riesengroß, drin gelegen habe und in den Himmel geguckt habe. Und das so mein Moment war, nicht der dramatische des Ankommens, sondern irgendein anderer, der nicht so dramatisch ist, damit man irgendwie besser damit klarkommt. Und ich lag in dieser Null und habe in den Himmel geschaut und dachte irgendwie, wie wunderbar, das ist jetzt hier einfach mitten in Afrika auf der Straße zu liegen und in den Himmel zu gucken. Das war ein sehr erhabener Moment, ohne den Ballast der ganz großen Geschichte. Aber es war nicht einfach, das Ankommen.
Das Ankommen und sozusagen ja zu akzeptieren, dass damit das Projekt dann auch erstmal vorbei war. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Prozess des Nachwirkens sich ja dann trotzdem noch, also mindestens mal über Wochen fortgesetzt hat und wahrscheinlich ja auch noch gar nicht komplett abgeschlossen ist.
Wenn man so wie jetzt mit dir darüber spricht, kommt es natürlich auch alles wieder nochmal mehr hoch. Und es ist wirklich schwieriger durch die enorme Länge und diese unfassbare. Es geht nicht darum, dass wir jetzt geil sind auf Kilometer oder so oder irgendwelche Rekorde. Aber diese Menge und diese vielen Tage, wo du aus dem, was so bisher ein normales Leben dargestellt hat, wenn du dann mal für 3-4 Tage rausgerissen bist, das ist so das eine. Aber wenn du dann für 17, 18 Tage nichts anderes machst als morgens aufstehen, den ganzen Tag draußen sein und laufen und marschieren und dann müde ins Bett zu gehen und zu essen und zu schlafen und dann wieder das Gleiche. Das ist so geil. Das bringt dich schon. Also ich habe mal überlegt, was jetzt passiert, wenn man einmal so einen Kontinent durchquert. Ne? Also man würde jetzt mal einmal Afrika nehmen, würde man einfach von einer Seite zur anderen durchmarschieren. Und das vor ein paar Tagen habe ich das noch gesagt. Es könnte passieren, dass ich dann als Spinner zurückkomme und in dieses Leben nicht mehr zurück will. In das hiesige.
Ja.
So diese Forrest Gump-Geschichte oder wie auch immer, ne? Dass man dann halt so, das Alter hätte ich ja sonderlich zu werden. Oder 50 bin schon. Was lachst du?
Raphael, du hast ja vorhin gesagt oder erzählt, die Idee ist ja entstanden im Schatten dieser diversen, sich aufeinander türmenden Krisen, mit denen du damals zu tun hattest. Und ich glaube, damals geholfen hatte ja direkt schon die Idee überhaupt zu haben und damit ein neues Ziel ins Visier zu nehmen. Geholfen hat ja gewiss auch die Arbeit in der Vorbereitung, das ein Dreivierteljahr lang alles zusammenzufügen, diese vielen logistischen Bausteine, die dafür nötig waren. Würdest du sagen, dass dir dann auch die Tat des Gehens, des Rennens und auch heute das Zurückblicken könntest auf diesen Lauf, dass dir das nochmal zusätzlich und ganz anders geholfen hat, über diese Krisen nachzudenken, Abstand zu gewinnen und mit ihnen umzugehen?
Ich hatte ja noch ein paar andere Sachen unternommen. Ich hatte ja gar nichts mehr zu tun. Ich habe eine Ausbildung gemacht als systemischer Coach, um da auch noch sowas anderes, da Neues lernen, weißt du, so ganz neue Arbeitsfelder, ganz neu. Ich habe mal Psychologie studiert, bin aber damals nicht fertig geworden und habe das nochmal aufgegriffen. Alles zusammen ist schon sehr spannend. Als wir in Namibia waren, war es ja Ende Mai. Die Corona-Situation hatte sich zu dem Zeitpunkt einigermaßen entspannt und alle haben gesagt, okay, Impfstoff ist da und wir machen voran und es gibt jetzt vielleicht noch eine dritte Welle, aber das war's. Und klar, es war noch Corona, aber die Perspektiven waren gut. Und insofern hat man so das Ende der Krise schon so ein bisschen schmecken können, wenn man dem Braten getraut hat. Ich habe mich in Namibia um Corona nicht gesorgt, wieso auch, und war auch der Überzeugung, dass es im Herbst, Winter aufgrund der allgemeinen Maßnahmen und der Entwicklung der Prognosen und der Impfstoffen und so, dass wir zu einem normalen Leben zurückkehren. Jetzt, Ende des Jahres 2021, stellt sich halt raus, dass es da noch nicht alles so safe ist. Aktuell haben wir halt ganz massiv hier Zahlen in Deutschland, die nicht schön sind. Jetzt muss man mal gucken, was da kommt. Den Plan zu haben, dran zu arbeiten in den Hochzeiten der Krise, hat mir echtes Leben sehr, sehr viel leichter gemacht. Ich hätte sonst wirklich viel zu viel rumgesessen und gegrübelt. Und da bin ich mir selber, der Idee, meinen Beinen, meiner Mama und meinem Papa und was weiß ich, das allen dankbar, dass ich sowas dann umsetzen kann, von der Planung bis hin nachher zum selber machen. In Namibia ging es nicht mehr um die Krise und es ging auch nicht mehr um den Ausweg, sondern das war das Highlight, eines langfristigen Ziels. Und die Ziele, wie sie halt so sind, schleppen dann ihre Lösungen auch oft selber an. Und in dem Fall war es halt wirklich das Ziel, die 1000 Kilometer zu laufen. Und es war im gleichen Sinn auch die Lösung meiner Probleme.
Tanja, war der Lauf für dich die Lösung für irgendwas? Hast du etwas aus dem Lauf gezogen? Es war ja nun mit nicht euer erster Lauf, aber es war mit Abstand euer weitester Lauf. Und ich fand ganz schön, was Raphael, was du gerade gesagt hast, die Ziele ziehen, sowas glaube ich, ne? Die Ziele ziehen ihre Lösungen dann oft selbst im Gepäck mit heran. Gab es für dich, Tanja, ein Ziel dieses Laufes, das sozusagen über diese 1000-Kilometer-Marke hinausgegangen wäre? Wo du das Gefühl hast, da ist durch diesen Lauf auch eine Lösung für entstanden?
Ich wollte diesen Lauf schaffen. Ich wollte auch mental diesen Lauf schaffen. Ich wusste, dass ich eine schlechte Vorbereitung habe, also ja, so gut wie gar keine.
Was auch nicht gerade Selbstvertrauen und Sicherheit wahrscheinlich schafft.
Genau. Aber ich kenne mich ganz gut und ich weiß, dass ich ziemlich stur und bockig bin, wenn ich mir was in den Kopf setze. Darauf habe ich auch vertraut, dass das schon irgendwie schief gehen wird. Natürlich hatte ich ganz, ganz viele unterschiedliche Emotionen und wirklich schreckliche Gedanken, aber auch wunderschöne Gedanken über die 1000 Kilometer. Was mich im Nachhinein am meisten an mir selber beeindruckt hat, ja, und ich möchte jetzt nicht strunzen, aber ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich so viele Stunden mit mir alleine klarkomme, dass ich ohne Musik, ohne mit jemandem zu sprechen, weil Raphael und ich sind natürlich nicht die ganze Zeit nebeneinander gelaufen, sondern die meisten Stunden getrennt voneinander mit einem Abstand von 20, 30, 40 Metern.
Ja.
Und für mich war es einfach schön, oder ich finde es immer noch toll, dass ich es geschafft habe, obwohl ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin im normalen Leben und leicht auch mal an die Decke gehe. Es wird durch das Laufen immer besser und durch die 1000 Kilometer habe ich noch viel mehr dazugelernt, was es heißt, geduldig zu sein und dass es sich lohnt, geduldig zu sein und auch mal abzuwarten, weil das Ende dann gut wird. Und das war für mich ja die schönste Erfahrung, die ich so mit mir selber machen konnte, weil ich schon ein bisschen Angst hatte, als wir hingeflogen sind. Naja, was machst du denn so den ganzen Tag? Natürlich laufen, aber was passiert in deinem Kopf? Bist du so klar und bist du so stark, dass du das schaffen kannst oder schaffst du das nicht und heulst von morgens bis abends oder jammerst die ganze Zeit oder bist mit dir selber unzufrieden? Weil das kennen wir ja alle, wenn man sich irgendwas schlecht redet, auch an sich selber schlecht redet, dann wird es halt auch nicht besser und man fühlt sich auch nicht besser. Mhm. Aber da bin ich schon stolz, dass ich das natürlich auch durch Unterstützung von Raphael und vom Team, die mich natürlich auch zwischendurch aufgebaut haben, aber ich bin schon stolz, dass ich das für mich selber so mitnehmen konnte. Ich habe das danach auch direkt gemerkt in meinem Umfeld zu Hause, dass mir viele Dinge jetzt leichter fallen, auch im Job beispielsweise. Man kann schon was mitnehmen aus diesen Erlebnissen.
Und ich finde, stolz sein dürft ihr definitiv auch zum Beispiel auf das eingangs schon erwähnte Buch, das aus alledem und zu alledem ja auch entstanden ist, Running Wild in Africa. Da gibt es natürlich nochmal weitere Geschichten, Anekdoten, Eindrücke, natürlich auch viele Bilder. Auch die Route wird dort natürlich nochmal ein bisschen genauer beschrieben, als wir es jetzt hier im Gespräch getan haben. Also wirklich eine sehr empfehlenswerte Ergänzung und Vertiefung dazu. Und ist dann auch schon ungefähr absehbar, wann der Film dann erscheint, diese 90-minütige Doku?
Der wird im Moment geschnitten. Es gibt bisher nur die Aussage, dass es in Q1 22 kommt, also im ersten Quartal 22.
Ja,
und sobald wir das Datum haben, werden wir es natürlich voller Stolz hinaushauen.
Dann werden wir das entsprechend teilen bei Instagram und Co. Lasst uns das also gerne wissen. Ich freue mich drauf und ich möchte euch herzlich für dieses Gespräch danken. Habt ihr denn schon weitere Ziele jetzt? Oder ist natürlich immer fies, direkt nach dem nächsten Projekt zu fragen, nach dem nächsten Ding. Gerade mal ist das durch. Ruht ihr euch jetzt erstmal aus oder denkt ihr schon wieder in die Zukunft?
Schön, dass du das fragst. Aber du kennst uns ja, Erik. Was meinst du?
Was meinst du denn? Wie ist er mit dem Ausruhen?
Ja, also 2 Jahre Couch ist jetzt ja wahrscheinlich angesagt.
Möchtest du was erzählen?
Ja, Raphael fliegt morgen.
Ui, na gut. Das ist
ja, eigentlich müssen wir jetzt Koffer packen, weil
ja, eigentlich müssen wir, ja, genau.
Wir müssen jetzt mal zum Ende kommen, ne?
Ja. Nein.
Genau, so, jetzt geht's ins Bett. Nee, bei uns zu Hause sieht es hier echt gerade ziemlich chaotisch aus, weil Raphael ein Rennen jetzt startet in Mosambik. Mhm. Die nächsten, ich weiß gar nicht, 1,5 Wochen bist du weg, ne? Mhm. Und
nächstes Jahr, wenn ich wieder da bin.
Ja, Und als gemeinsames Ziel haben wir uns aber auch schon was Verrücktes und ja, was ganz anderes überlegt. Also es hat natürlich mit Laufen zu tun, aber wir werden diesmal ins Eis gehen. Und zwar werden wir im Januar nach Lappland fliegen und dort an einem Nonstop-Rennen teilnehmen, also ein offizielles Rennen. Das ist eine Erstausgabe, 270 Kilometer und wir sind, glaube ich, nur 20 Teilnehmer. Und wir laufen 270 Kilometer nonstop durch Schnee und Eis.
Bei minus 30 Grad.
Bei minus, genau. Und wir haben minus 30 Grad und hoffentlich sehen wir Rentiere.
Mit Sicherheit.
Ja.
Und was sagt der Väter aller Wüsten-Ultraläufer dazu, lieber Raphael?
Tanja hat irgendwann mal zu mir gesagt, das darfst du auf keinen Fall machen. Du darfst nie ins Eis gehen, weil Roberto, ein Mann, den ich gut kenne, der hat...
Alleine, habe ich gesagt.
Mit dir zusammen geht's dann, ne? Weil du ja so die GPS-Queen und überhaupt mit Orientierung und so, ne? Ja. Super. Nee, das machen wir, das wird schön, das wird ganz anders. Das ist ja immer schön, wenn man was Neues macht.
Ja.
Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Und ich denke tatsächlich darüber nach, das habe ich jetzt noch nie irgendeinem erzählt, aber dem Erik erzählen wir das.
Was?
Ich habe in Namibia mal ganz kurz gefragt.
Ich möchte nur dazu sagen, Tanja stöhnt gerade laut auf und vergräbt ihr Gesicht in ihrer Hand. Also sieht man ja leider nicht, nur dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Da kommt jetzt anscheinend eine richtig gute Idee. Er ist wieder verrückt geworden.
So, mein Schatz. Ja, ich fragte den Hain in Namibia auf unserer 1000-Kilometer-Tour, wie weit ist das eigentlich, wenn man hier von der Atlantikküste in Namibia einmal rüberläuft zum Indischen Ozean, Höhe Mosambik? Und dann sagte Hein, wie aus der Pistole geschossen, 3500 Kilometer. Ja, und so wie wir das am Anfang unseres Podcasts hatten, ne, mit den kleinen Pflänzchen, weil ich hatte ja das Gefühl, dass ich mit Namibia, dem Ziel, noch nicht so ganz fertig bin. Und tatsächlich spukt mir sowas im Kopf jetzt rum. Ne? Einfach so Coast to Coast. Wir schauen mal. Aber das ist ja hier auch die beste Basis. Vielleicht möchte jemand mitmachen oder vielleicht
ja,
möchte jemand.
Ja, ich bin da nämlich raus. Wenn jemand Raphael begleiten möchte, kann er sich hier melden. Weil da, bei der Nummer bin ich raus.
Ja, oder auch jemand, der das Konzept gut findet und das in irgendeiner Form mitwirken will. Muss ja nicht laufen, sondern für eine Firma in Kommunikation oder so. Aber das ist nicht in einem halben Jahr gemacht, weil das ist schon groß. Das ist schon echt groß. Und ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass ich das dann auch irgendwann mal hinkriege, weil nur das Maul voll nehmen, den Mund voll nehmen und nachher kommt nichts, das ist auch blöd. Aber das spukt mir im Kopf.
Ja.
Wir hören uns zwischendurch mal, Erik, und dann kannst du mich mal oder uns fragen, wie es damit aussieht.
Ich frag mal nach. Ich sorge mich nur, du hast ja vorhin selbst gesagt, diese Abstraktheit der Zahlen. Ja, 1000 Kilometer ist schon schwer, aber 2, 3, 4, 10.000, whatever, irgendwann ist es alles auch das Gleiche. Ich bin mal gespannt. Es klingt auf jeden Fall nach einem tollen Projekt. Ich drücke dir die Daumen, dass du dranbleibst. Halte jetzt erstmal die Augen offen, was euch dort im Polarkreis so widerfährt. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer. Und möchte mich nochmal bedanken für eure Zeit heute Abend. Und jetzt gutes Händchen beim Kofferpacken, auf das auch nichts vergessen wird.
Vielen Dank, Erik. War wie immer sehr, sehr schön bei dir.
Dank euch.
Bleibt schön gesund da in Los Angeles. Alles Gute.
Machen wir. Dankeschön. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.